und herzlich willkommen beim Trail Rookies Podcast. Heute zur Folge 40 und ich bin heute wieder ohne meinen Partner Chris, aber dafür mit prominenter, möchte ich schon fast sagen, Verstärkung. Nämlich, ich darf heute Marco Jäggi bei uns begrüßen. Und wer jetzt Marco Jäggi noch nicht kennt, der wird ihn im nächsten Podcast sehr gut kennenlernen. Und ich verspreche euch, es wird wahnsinnig interessant werden. Insofern, ohne weitere Umschweife, hallo Marco.
Ja, hallo. Wie geht's dir? Geht mir sehr gut. Merci vielmals für die Einladung.
Ja, sehr gern.
Ich fühle mich fast ein bisschen geehrt, ja, dass ich da dabei sein bei deinem Podcast.
Die Ehre ist ganz unsererseits, dass du bei uns bist und über deine Erlebnisse berichtest.
Gern, ja.
Uns wird heute einiges Spannendes erwarten und ganz nach dem Motto, das Beste kommt zum Schluss ja schon fast. Du bist ja vor kurzem, so viel gleich von weg, in Amerika gewesen, in den USA. Und hast ein sehr berühmtes Rennen absolvieren dürfen, zumindest ein Teil davon, aber da kommen wir später noch mit dazu, da freue ich mich dann sehr darauf. Marco, mich würde interessieren, ich kenne dich ja jetzt schon Weichen, ich habe dich kennengelernt bei der Ausbildung zum ESA Trailrunning Leiter. Wenn ich mich recht erinnere, das war vor zwei Jahren.
Vor zwei Jahren war das, ja.
Genau.
Ja, genau.
Ja, war interessant. Wir waren da in...
Dann sind wir in Macklingen gewesen.
Ah, das war die Running-Ausbildung. Die Running. Trail-Running war dann in Crans-Montana bei mir.
Die habe ich nicht gemacht.
Die hast du nicht gemacht. Du hast Running gemacht. Ja,
richtig,
genau.
Ja.
So haben wir uns damals kennengelernt. Ja, und du hast damals ja schon ziemlich verrückte Sachen gemacht. In meinen Augen, damals war ich noch nicht so in dieser ganzen Ultra-Running-Szene und dann hast du mir erzählt damals, da mag ich mich dran erinnern, dass du den Marathon des Sables gelaufen bist und das war, bis zu dem Zeitpunkt war das für mich noch überhaupt kein Begriff. Mhm. Ich habe dann gegoogelt, muss ich zugeben, am Zimmer und habe dann nachgeschaut und dann bin ich mit völlig anderen Augen am nächsten Tag dir gegenübergetreten. Und habe gedacht, wie kann man sowas überhaupt schaffen? Und ja, so ist das Ganze ins Laufen gekommen. Und als ich dich dann eben vor 4 Wochen entdeckt habe, oder als du dieses Foto gepostet hast mit deinen zerkratzten Füßen, haben wir gedacht, ja, das ist doch perfekt jetzt, um dich zu uns einzuladen. Ich würde gern zunächst mal so ein bisschen auf dich eingehen, weil eben das letzte Rennen ist sicherlich ein sehr interessantes, aber da gibt es eine ganze Menge anderer Rennen noch, die für dich oder die interessant sind, die du absolviert hast, nebst dem, dass du ja nicht nur Rennen machst, sondern auch noch, wie du mir erzählt hast, in deiner Freizeit sehr viel unterwegs bist und, also Freizeit, in der Zeit außerhalb der Rennen noch unterwegs bist und auch teilweise Abenteuer machst. Aber kommen wir später auch noch mit dazu. Hm. Vielleicht sollen wir ein bisschen zu den Meilensteinen kommen. Was sind denn da so die Meilensteine, wo du sagst, ach, die möchte ich besonders herausstellen? Marathon des Sables habe ich schon erwähnt, das war 2016, glaube ich.
Ja, mit dem habe ich eigentlich die ganze Wüstenläufe angefangen, ja.
Also die ganzen Wüstenläufe heisst, da kamen noch andere dann?
Ja, genau. Das ist im 22 ist das der Track Namibia gewesen und dann im 23 der Track in Australien. Das sind beides Selbstversorgungsläufe über 520 Kilometer, Multistage-Rennen. Dann ist es weitergegangen. Letztes Jahr habe ich ebenfalls noch den Kalahari Ultra gemacht, 250 Kilometer, mit meiner Frau zusammen, zuerst mal. Also überreden, dass sie mich begleiten. Respektive, wir sind zusammen, also wir sind separat gelaufen, aber wir sind immer jeweils im Etappenziel näher zusammen gewesen. Ja.
Mhm. Also Multi-Etappen, das bedeutet vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht wissen, du läufst jeden Tag eine bestimmte Strecke, übernachtest dann.
Genau.
Und am nächsten Tag geht's weiter und das ergibt dann diese Gesamtstrecke.
Genau. Der Ursprung ist eben der Marathon des Sables von diesen Läufen. Die Distanz ist dort eigentlich immer etwa um die 250 Kilometer. Mhm. sind 7 Tage, 6 Etappen und mir läuft im Schnitt eigentlich ein Marathon im Tag. Mhm. Wobei eben, die werden von Tag zu Tag ist eher ist manchmal ein bisschen weniger, dafür ist dann eine lange Etappe, die dann meistens über 80 Kilometer oder so ist. Mhm. Und dann gibt's eben das andere Format, echt das doppelte Format, wo der Track ist, den ich gemacht habe, das sind dann 520 Kilometer eben. Und das geht 10 Tage und 9 Etappen. Hat man eigentlich jeden Tag sozusagen die doppelte Distanz, dort ist die längste Etappe dann 140 Kilometer.
Okay.
Und bei diesen Läufen hat man ja dann auch immer das ganze Gepäck für die ganze Woche dabei. Und dort wird nur Wasser und Zelt wird von der Organisation zur Verfügung gestellt.
Ah, du hast dein Gepäck bei dir?
Ja.
Also das musst du mittragen während des Laufens?
Ja.
Für die ganzen Tage?
Die ganze Verpflegung.
Oh, wow.
So wie alles andere Material, was sonst braucht. Sachen zum Kochen, Hygieneartikel, Schlafsack. Auch so Sachen sind dabei.
Okay, das klingt noch relativ herausfordernd. Also von der Logistik her, das alles so klein oder sich damit so zu beschäftigen, dass man das alles irgendwo in einen Rucksack bekommt.
Ja, das ist die grosse Herausforderung. Das Rucksackgewicht macht wahnsinnig viel aus. Mhm. Und mein Ziel ist jeweils, ein Rucksackgewicht zu haben von unter 6 Kilogramm. Das heisst, mein Essen ist mit den Kochutensilien sind etwa 4 Kilogramm und der Rest ist eigentlich noch das sonstige Material, wo man mitnimmt. Da bleibt dann wirklich nicht mehr viel übrig.
Ja.
2 Kilo. Das heisst, das ist 1 Paar Hosen, 1 Paar Socken, 1 T-Shirt für Tag und Nacht in Regel. Dazu kommt dann auch noch eine ganz leichte Daunenjacke, meistens ein Schlafsack eben, und wo auch leicht ist und ja, das ist schon bald alles. So optimiertes Zahnbürstchen vielleicht noch. Und eine halbe Seife, ja, die dann reicht für je nachdem 7 oder 9 Tage. Ja.
Okay. Aber ich stelle mir das noch relativ herausfordernd vor. Wir reden ja über Wüstenläufe. Wüste bedeutet ja tagsüber relativ hohe oder sehr hohe Temperaturen. Nachts eher kalt.
Ja.
Wie gehst du damit um? Du hast Zelt und Schlafsack. Der Schlafsack ja möglichst leicht, wie wir gerade gehört haben.
Ja, da muss man immer einen Kompromiss auf einen Weg eingehen. Also, ich muss immer ein bisschen früher in der Nacht.
Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Ja, es reicht mir regelmäßig nicht, dass ich mitnehme. Ich schlafe aber auch nicht viel. Wir reichen so 4 Stunden. Und meistens gehe ich dann eher ans Lager führen oder mache mir selber ein Feuer und dann tue ich dort noch quasi ein bisschen ausharren. Für mich ich bin aber froh, wenn wieder morgen ist. Also ich tue fast lieber laufen, anstatt schlafen, würde ich sagen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das nicht ganz so einfach ist.
Nein, weil die Temperaturen sind wirklich, die können um einen Nullpunkt herum sein und durch den Tag, ja, bekanntlich, 40, 45 Grad ist möglich, ja.
Ja.
Man macht den Körper natürlich auch etwas mit, oder?
Ja,
innerhalb
ja.
von 24 Stunden die Temperaturdifferenzen.
Kommen wir später nochmal dazu. Das, glaube ich, ist speziell auf den Punkt Regeneration, wenn wir dann eingehen, nochmal eine Herausforderung bei solchen Wüstenläufen. Wie regeneriert man dann, oder? Mhm. Irgendwann mal hattest du ja die Idee zu diesen Wüstenläufen und davor kam ja irgendwann mal die Idee, du läufst länger und davor kam die Idee, du läufst überhaupt, also der ganze Bereich Sport. Wie bist du eigentlich zum Laufen gekommen?
Ja. Und das habe ich mir auch schon gefragt. Speziell eben beim Ultralauf ist das so gewesen. Ich wohne in Ziegisdorf und da kommt der Bieler 100 Kilometer kommt da durch. Und früher als kleiner Giel, also kleiner Giel, denke ich so 6. 7. Klasse, sind wir am Samstagmorgen noch in die Schule gegangen. Das ist da in der Schweiz noch so gewesen. Samstag ist mir in die Schule. Und auf dem Schulweg habe ich auch gesehen, wie die am Freitagabend in Biel gestartet sind, da in Ziegisdorf, eigentlich bei der Halbzeit durchkommen. Und für mich war das eigentlich sehr faszinierend gewesen. Unvorstellbar, wie die solche Distanzen zurücklegen können. Und ich glaube, das hat mich auch einfach ein bisschen gepackt, das Ganze. Durch das. Und das nächste Jahr war das wieder gleich, bin wieder dort durchgekommen, fasziniert, habe ich denen zugeschaut, wie die da unterwegs sind. Und habe immer so mit dem im Hinterkopf gehabt, dass die noch nicht einmal die Hälfte eigentlich hier bewältigt haben, oder von diesen 100 Kilometern. Und dann ist das, glaube nicht so lange gegangen. Es hat da in Bern nur den Zweitagemarsch gegeben. Ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt. Da kann man Distanzen wählen, 10, 20, oder hätte man können, 10, 20, 30 und 40. Und dann haben wir da in Schumau das Gesuch gestellt, ob wir am Samstag nicht den dürfen machen. Und sie hat, glaube mit 30 Kilometern, hat mit dem Kollegen mal irgendwie,
wie alt war es ungefähr?
Ja, das muss vielleicht 14 gewesen sein. Ich weiss nicht, ob es ganz offiziell ist, ob man das hätte dürfen. Aber das war wirklich nur marschieren gewesen. Aber das lang unterwegs sein, das hat mir schon dann, sehr viel gesagt auf einem Weg.
Aha. Ja. Also, du hast dich da wohlgefühlt auf langen Distanzen. Du hast dich wohlgefühlt, so lang zu laufen.
Ja, aber es ist mir mehr so ein bisschen um das Erlebnis eigentlich, aber das Unterwegssein. Ja, ich habe mich wohlgefühlt, aber ich habe ja nicht, dann noch nicht gespürt, wo, in welche Richtung das es geht. Überhaupt nicht.
Ja.
Es ist einfach, dort bin ich zuerst mal in Kontakt gekommen mit dem.
Okay. Ja. Und, also 14, dann, das ist ja eine ganze Zeitspanne, die dazwischen liegt, oder? Den Begriff Ultra gab's damals ja eigentlich noch gar nicht, sondern einfach lange laufen, oder?
Ich habe einfach den 100 Kilometer von Biel kennt, wo einer von den ältesten Ultramarathons ist, von der ganzen Welt.
Ja.
Und, mehr hat man dann nicht, also, habe ich den noch nicht kennt gehabt.
Ja.
Das ist ja so. Ja, ich habe dann, gut, das war das ein paar Jahre später gewesen, das ist irgendwie anfangs 2000 oder so. Habe noch nicht gross trainiert auf lange Distanz oder überhaupt nicht. Habe ich mit dem Kollegen abgemacht, wir könnten mal den 100er machen. Also jetzt, das ist bei mir in dem Fall jetzt, vor 20, 25 Jahren, haben wir uns mal entschieden, wir machen den. Und dann sind wir da am Start und es ist schon relativ gut gegangen am Anfang. Wir hatten Freude gehabt und dann haben wir dann gemerkt, bei Kilometer 60 oder 70, das muss hier umeinander gewesen sein, oder zwischen Jägisdorf und Kirchberg, die die Strecke kennen, wo das etwa durchgeht, haben wir dann schlussendlich müssen aufgeben, weil wir nur noch quer können laufen oder rückwärts, weil es gar nicht mehr gegangen ist. Und das ist so die erste Berührung mit der wirklich langen Distanz vor 20, 25 Jahren.
Also schon sehr lange her. Ja. Mhm. Also in Hinblick auf Ultrarunning. Ja.
Ja.
Ja, und wie ging es dann weiter? Dann
ja, dann hat man gedacht, jetzt machen wir ein paar Marathon. So der klassische Einstieg. Wir haben Marathon gemacht, wir haben versucht, da die Zeit ein bisschen zu verbessern. Aber nicht spezifisch eigentlich auf die Marathon trainiert. Ich habe einfach immer ein bisschen rennen, weil ich es gerne gemacht habe. Mhm. Und bis irgendwie 2005, denke ich, habe ich das gemacht. Und ist das erste Kind gekommen. Ich bin ein Familienvater von drei Kindern. Die sind jetzt mittlerweile zwischen 14 und 19. Und ja, da gibt's halt, tut man Prioritäten plötzlich ein bisschen anders setzen. Und ich habe in dieser Zeit dann, vor allem, als ich noch leisig war, habe ich für mich so ein paar Sachen gemacht, kleinere Projekte, die ich für mich gemacht habe, und habe dann wettkampfmässig nicht mehr wahnsinnig viel gemacht.
Mhm.
Ja. Und dann ist das so vielleicht bis 2010 so gegangen, und ab dort habe ich mich dann wieder auf das Laufen einfach konzentrieren.
Ja. Ab 2010?
Ja. Ich denke so ab 2012, 2013 habe ich dann die ersten Ultras wieder gemacht.
Mhm.
Ja, vor etwa 10 Jahren. Ja, bin ich dann auch wieder ist es ein bisschen mehr geworden als vorher.
Ja. Aber eben, der Weg war eigentlich vorgezeichnet. Für dich war eigentlich klar, Laufen ist dein Sport. Du hast du andere Sportarten mal probiert?
Ja, ich habe parallel noch, das war schon in jungen Jahren, habe ich geboxt. Ich habe fast 10 Jahre habe ich geboxt, habe das parallel gemacht. Ich habe geschuttet da, aber, bin nie so wirklich gut gewesen. Technisch nicht gut. Ich bin relativ schnell gewesen. Mir hat mir irgendwie einen Pass gegeben und ich habe vielleicht manchmal noch ein Goal gemacht.
Das Laufen muss einfach können. Ja.
Aber mir ist da nicht gedacht. Dann habe ich schnell gemerkt, Shooten ist nichts. Boxen, bin ich auch nicht so der knallharte Typ. Technisch, das hat mir gefallen vom Training her. Aber dann ist vor allem das Laufen übrig geblieben.
Ah, okay. Ja, schön. Also eben Ultrarunning eigentlich schon vorgegeben in sehr jungen Jahren. Das höre ich selten, muss ich ehrlich sagen. Also die meisten kommen ja eher so im gesetzteren Alter zum Ultrarunning oder zum Running überhaupt. Mhm. Aber dass jemand schon so früh in Berührung kommt, erklärt sich sicherlich durch den Biel 100, der hier eben, wie du sagst, durchführt. Aber es ist schon sehr interessant. Ja. Du hast ja dann irgendwann angefangen, hast du gerade gesagt, Marathon zu laufen. Spezifisches Training gab es da für dich nicht, hast du gesagt. Mhm. Also du hast das nicht irgendwie ganz strukturiert gesagt, du machst jetzt einen Trainingsplan.
Nein, eigentlich nicht. Wobei, ich habe schon im 2000 eine von den ersten GPS-Uhren gehabt. Mhm. Ein riesen Teil ist das gewesen. Und ich glaube, mir hat irgendeine halbe Stunde aufzeichnen können, oder ich weiß auch nicht. Von dem her habe ich schon Daten schon dann immer ein bisschen gesammelt, aber nie gross angeschaut und eigentlich auch nicht so geplant. Aber ich habe schon mal, einmal habe ich probiert, noch so einen schnelleren Marathon zu machen. Das ist aber irgendwie vielleicht im 18. oder im 19. gewesen, also recht viel später, weil ich einfach gleich noch gedacht habe, so Sub-3-Stunden wäre schon mal schön noch.
Ja. Okay. Und? Hat es geklappt?
Es hat tatsächlich geklappt. Ein Versuch, eins klappt, für mich ist das erledigt und ich muss nicht mehr. Ich kann da nicht Gummi-Nütteln.
Okay. Und für diese Ultras jetzt, wie sieht da dein Training aus? Gibt es da ein Training, ein spezielles? Also speziell natürlich für, ich spiele jetzt an auf die Wüstenläufe, ich spiele an auf den besonderen Lauf, auf den wir dann später noch zu sprechen kommen.
Ja, also ist mal so, ich bin jeden Tag am Trainieren irgendetwas. Ich mache auch viel Krafttraining, ich mache allgemein ja, viel Sport. Im Winter mache ich Tourenski, mache ein bisschen Touren, mache Langlaufen, Rennvelo fahren im Sommer parallel. Für mich ist wichtig, im Moment, ja, vor allem wenn man ein bisschen älter ist, dass man möglichst eine breite Palette hat, für einfach auch das Verletzungsrisiko zu minimieren. Mhm. Und durch das, dass ich überall immer etwas machen kann, habe ich so ein Grundlevel, wo eigentlich sehr gut ist, von Fitness her. Was ich aber mache, ist in der Regel so 10 bis 12 Wochen vorher, tue ich schon noch so die Endphase, tue ich schon noch ein bisschen besser durchtakten, was das Training anbelangt. Mhm. Und wenn ich so an die Wüstenläufe denke, dann spielt natürlich das Hitzetraining eine recht grosse Rolle. Ja. Meistens kommt man eben dann vor Kälte in der Schweiz, direkt in eine Wüste, wo man sich vorbereiten muss. Und ja, da gibt's Möglichkeiten, sich in einem Zimmer oder so, in einem Laufband, das 35 Grad zu erhitzen und dann dort drinnen können zu trainieren. Das ist mal sicher etwas, das Hitzetraining, das muss ein paar Mal, bevor das möglich in die Wüste geht, dass sich der Körper daran gewöhnt, muss das gemacht sein. Was dazugehört, ist schon immer oder ich sage, so 3-4 Wochen vor so einem Lauf mache ich dann so eine Spitzenwoche, wie man es halt auch kennt, wo relativ ein grosses Volumen, wo ich ein grosses Volumen laufe. Nicht hohe Intensität, aber ein höchstes Volumen.
Also meistens mit Rucksack. Basisbereich wahrscheinlich,
ja. Basisbereich, ja. GA1, GA2. Ja. Und das eigentlich mit Rucksack, gegen die 5-6 Kilo.
Das, was du dann später ja auch brauchen wirst.
Ja, ne, das ist das. Ich tue zwar immer ein bisschen drunter und Rucksack tue ich in der Regel nur die letzten 4 Wochen habe ich den dabei, weil ich einfach auch den Körper ein bisschen muss schonen, weil ich ihn nicht zu fest vorbelasten
will. Ja. Okay. Jetzt reden wir ja gerade bei diesen langen Geschichten, die du da gemacht hast, von 520 Kilometer innerhalb von 10 Tagen. Das heißt eben, ja, wahrscheinlich so 40, 50 pro Tag. Mhm. Und eine lange, hast du ja gesagt, nur 160 oder was. Das heißt, wie sieht dann dein Trainingsvolumen aus im Vorfeld von so etwas? Du hast gesagt, du schraubst das nach oben. Wie viel muss ich mir da vorstellen? Was läufst du da pro Woche dann?
Ja, also in der Gipfelwoche, wo ich gesagt habe, das Volumen, was sehr hoch ist, das sind schon 220 Kilometer.
Ja,
also 220, noch ganz ordentlich, ja. Das ist jeden Tag ein Marathon, so in der Regel mache ich schon. Ja. Ich bin ein bisschen runtergekommen schon, ich habe früher sogar noch mehr trainiert. Aber jetzt merke ich, es ist langsam, ich muss aufpassen auf die Regeneration, dass ich wirklich letztendlich muss man einfach gesund sein. Am Wettkampftag, wenn es losgeht, muss man gesund sein. Und das ist das oberste Gebot für mich. Mhm. Und darum fange ich jetzt so eigentlich endlich auf den Körper, noch ein bisschen mehr auf den Körper.
Okay. Also das ist für dich tatsächlich so ein Planungshorizont da, wo du sagst, ich möchte am Wettkampftag möglichst gesund, möglichst fit sein. Ja. Jetzt nicht, du gehst jetzt nicht von der Trainingsseite her und sagst eigentlich, ich trainiere jetzt ein bestimmtes Volumen, weil ich habe diese Kilometerzahl vor mir, sondern du sagst eigentlich, das ist fast schon das Wichtigere, dass man gesund ist dann zu diesem Zeitpunkt.
Ich sehe das so. Ja. Ich mache auch zwei Wochen vorher eigentlich nicht mehr.
Ah, okay.
Eigentlich mache auch, manchmal tue ich mich noch irgendwie zwingen, ein Footing zu machen oder so. Aber bei solchen Läufen mache ich zwei Wochen vorher nicht mehr.
Also rigoros gar nichts?
Praktisch nicht mehr.
Ah, keine Regenerationsläufe oder wie auch immer, gar nichts?
Das ist, ich weiss, es ist im Widerspruch zu allem, was irgendwie da in den Trainingsplänen steht.
Ja.
Aber für mich stimmt das, für die wirklich langen Distanzen muss ich nicht noch die letzten zwei Wochen trainieren. Das bringt mir nicht mehr.
Gut, kann ich mir vorstellen. Und Hangerung, der Erfolg gibt dir recht. Ich meine, wenn man jetzt anschaut, bei der Track in Namibia hast du den ersten Platz belegt. Mhm. Wie war es in Australien?
Ja, das war so der erste Platz.
Also der Erfolg gibt dir ja dann recht in der Hinsicht, dass du sagst, okay, dann ich mache das offensichtlich ja richtig für mich. Ja. Ich habe für mich jetzt den richtigen Weg rausgefunden. Und du hast ja einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz aufgrund der Zeit, die du es ja auch schon ausübst letzten Endes. Oder?
Ich denke, das Einzige, wo man ein bisschen muss aufpassen, wenn man wirklich zwei Wochen vorher praktisch nicht mehr macht, ist, dass die Spannungen nicht zu gross werden in der Muskulatur. Mhm. Oder das ist das, wo immer so eine Gratwanderung ist, oder? Man trainiert 3-4 Wochen vorher noch, hat man ein Volumen von 220 Kilometer in der Woche und plötzlich fährt man eigentlich fast auf Null runter.
Ja.
Aber das muss man einfach spüren. Und das kann der eine, kann das, und der andere kann das vielleicht auch nicht, oder? Vielleicht muss der, weiter trainieren.
Ja. Du hast das wahrscheinlich gelernt dann im Laufe der Zeit, wirklich auf deinen Körper zu hören und zu sagen, aha, jetzt fühle ich mich so, ist okay.
Ja.
Ah, wow. Sehr, sehr interessant. Eben, gibt es da irgendwelche besonderen Trainingsmethoden, die du da anwendest? Irgendwelche speziellen Rituale? Außer, dass du jetzt eben zwei Wochen vorher absolut gar nichts mehr machst. Aber gibt es irgendwie etwas, wo man sagt, das ist mein Geheimrezept, das verrate ich aber jetzt mal in den Trail-Rookies?
Ich glaube, nein, ja, eigentlich kein Geheimrezept. Das ist das, was alle immer sagen. Die langsamen Läufe muss man schön langsam machen und mit ganzer niedriger Herzfrequenz. Und dann gibt es 20% der Woche, die sehr giftig müssen sein und sehr schnell müssen sein, hochintensiv. Und dann gibt es noch das Zwischendrin. Also im Prinzip, ja.
Nichts Spezielles.
Brauche ich nicht viel mehr. Ja, ich habe jetzt einfach mehr das 80-20, die 80-20-Methode tue ich so ein bisschen anwenden. Wirklich 80% lau intensiv und 20% high.
Ja.
Und das klappt für mich auch für die langen Läufe. Ja. Und ich muss auch nicht 10 Stunden nicht mehr rumrennen. Unbedingt. Ich mache es teilweise schon auch, wie jetzt eben für den Lauf zu Amerika. Dort hätte es müssen sein, dass ich etwas anderes ist, dass ich da ein bisschen anders haben müssen trainieren. Aber für mich sind die längsten Läufe 50 Kilometer vielleicht. Zwischen 40 und 50 Kilometer, das längt mir. Also ein Marathon als Trainingslauf ist, das passt.
Ja, wobei, ist das ein Marathon, also.
Ja, das.
Wenn man so von den vom Training hergeht, dann ist das Training ja das physische Training eine Sache, also den Körper drauf trainieren, auf die Belastung auszubauen, die Intensität vielleicht etwas nach oben zu schrauben, um einfach auch schneller zu werden dann schlussendlich. Ein ganz wichtiger Teil, aber bei Ultramarathons ist ja auch der Bereich Ernährung. Wie sieht es da aus? Ich meine, ich kann mir vorstellen, jetzt gerade bei diesen Wüstenläufen spielt die Ernährung auch nochmal insbesondere eine sehr wichtige Rolle. Hydration, kann ich mir vorstellen, ist problematisch.
Ja, bei den Wüstenläufen, es ist eben so ein zweischneidiges Schwert. Man will ja nicht zu viel mitnehmen. Mhm. Oder? Und so tut man echt Kalorien auch, möglichst knapp halten. Einfach das, was man braucht für die ganze Zeit. Man hat da meistens ein Minimum vorgeschrieben, 2000 Kalorien pro Tag. Aber das ist natürlich nicht wahnsinnig viel. Das wenn man das anschaut, wenn man eben bei dem Track 520, da hat man Etappen bis 140 Kilometer, da verbrennt man ziemlich mehr als das.
Ja, oder? Allerdings, ja.
Und vor allem, ich bin noch ein bisschen schwerer. Und wenn man ein bisschen schwerer ist, braucht man natürlich auch noch ein bisschen. Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Und das Wichtigste ist, dass man ja, viel trinkt halt. Und eigentlich alles, was man bekommt, weil das Wasser ist meistens rationiert, oder? Wir haben 10 oder 12 Liter pro Tag. Das muss zum Waschen länger, das muss zum Trinken länger. Und dann ist zum Waschen meistens eben nicht viel übrig. Mhm. Ich sage mir, alles, was ich bekomme, das wird einfach getrunken.
Ja, oder? Ja.
Und,
also, wie muss ich mir das vorstellen? Du bekommst das Wasser, ist ein Kanister und du füllst dann deine Flasks damit auf oder deine Trinkblase oder was?
Ja, nimmst du typischerweise? Das ist so, am Morgen kommt man in der Regel 1,5 Liter rüber, im Camp noch. Mhm. Und dann hat man Checkpoints, so auch, je nachdem, was für ein Lauf ist, eben, manchmal sind es 10 Kilometer, manchmal sind es 15 Kilometer, kommt man dann weiter in 1,5 Liter rüber.
Okay.
Ja. Und summiert dann, am Abend, wenn man ins Ziel kommt, ins Camp kommt, kommt man wieder 1,5 Liter rüber und das gibt dann, über den ganzen Tag gibt es 10 bis 12 Liter, die man zur Verfügung hat, ja.
Das heisst also, am Abend, wenn du ankommst, da ist jetzt nicht, du darfst es dann nicht so viel trinken, wie du möchtest, sondern du hast tatsächlich 1,5 Liter. Ja. Mehr gibt es dann noch nicht.
Ja, gibt es eigentlich nicht. Mich hat das, glaube ich, sogar, aber da gibt es eine Penalty irgendwie, wenn man
ein bisschen mehr. Okay.
Ja. Das wär, glaube ich, schon möglich. Ja, das ist mal das, dass man eigentlich genug trinkt und genug Salz dabei hat. Dass ich viel mit Salz arbeite, wo ich eigentlich regelmässig nehme.
Nimmst du da Salztabletten oder Salz, pures Salz? Oder wie muss man das
ich nehme pures Salz, wo man heute bekommt man es komischerweise nicht mehr in der Apotheke, einfach so. In Deutschland bekommt man es noch. Aber ja, es sind Salztabletten einfach, wo ich nehme. Reine Kochsalztabletten.
Okay, brauche ich nicht. Ja.
Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann muss man schauen, was man unterwegs so braucht. Ich habe meistens so eine flüssige Nahrung, die ich zu mir nehme. Das ist eine Nahrung, wo man auch den älteren Leuten gibt, weil sie nicht mehr feste Nahrung zu sich nehmen können.
Okay, ja.
Und dort habe ich in der Regel eigentlich alles drin, was man braucht. Sei es auch Vitamine, Kohlenhydrate immer genug. Protein ist eigentlich sehr ausgewogen.
Okay.
Und das brauche ich eigentlich tatsächlich für unterwegs viel. Das habe ich dann so eine Technik, wo ich das in einem Beutel habe, ein bisschen Wasser drin anmache und mit einem Trinkhalm dann so zu mir nehme. Und ja, im Camp habe ich meistens dann koche ich etwas, tue ich heißes Wasser machen und dann tue ich auch so Fertiggerichte, wie man das kennt, so gefriertrocknete Sachen, die man isst. Ja.
Yeah.
Und auch dort muss man darauf schauen, dass es möglichst ausgewogen ist, dass man eben Proteingehalt, Kohlenhydrat und Fettgehalt, dass das so ein bisschen zusammenspielt, oder? Über so eine lange Zeit. Gegen hinten raus vom Rennen, eher ein bisschen mehr Proteine und am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Kohlenhydrat. Oder? Und das, ja, versuche meistens, brauche ich, habe ich so 3000 Kalorien, 3 bis 3.500 Kalorien pro Tag, die ich für mich mitnehme. Und eben, das gibt dann ungefähr für einen, ich sage jetzt, für einen 6-Etappenlauf, ja, gibt es so 4 Kilo, 3,5 bis 4 Kilo Essen, die ich mitnehme. Ja.
Was du alles mitnimmst, ja. Ja. Und das ist alles bei, ja, Learning by Doing im Prinzip.
Ja,
das ausprobiert.
Klar, wenn man dann so läuft, gibt es einen Austausch, oder? Und dann rennt hat wieder irgendwie eine Idee.
Ja,
und,
ja.
Und das Gleiche ist auch beim Gewichtssparen, oder? Das muss man einfach erfahren und kommt das vom Ende vielleicht mit über und der Ende hat wieder da einen Tipp, wie man es optimieren könnte. Weil meine Packliste ist wirklich auf Gramm genau. Also wenn ich Packlisten mache, dann heisst irgendwie für Sicherheitsnadeln 10 Stück sind das 4 Gramm, oder?
Und okay.
Das ist wirklich Gramm. Ja, habe ich das.
Also du weißt genau, wie viel du dabei hast, wie viel es wiegt und das gibt bis zur Sicherheitsnadel.
Ja,
sogar.
Ja. Und da, wow. Okay. Weiss nicht, 10-Dollar-Schein oder irgendwie so, der wird gewogen und der ist drauf, ja.
Wow.
Startnummer ist drauf, alles. Ja, also es geht darum, alles. Ich habe einen 250er, den ich mit der Frau eben zusammen gemacht habe, in Kalahari. Der ist einer mit 17 Kilo Rucksack. Ja, der hat einfach auf nichts wollen verzichten. Man muss sich einfach dort, ja, muss man irgendwie aus der Komfortzone raus können und Prioritäten setzen. Einfach wirklich, es wird das mitgenommen, was du wirklich zu 100% brauchst. Ja. Und alles andere musst du nicht. Das ist kein Handy dabei, das ist nicht kein GoPro dabei, das ist kein Powerbank, das reicht nicht für das.
Okay, also niemals Handy dabei?
Nein.
Was passiert im Notfall?
Gut, jetzt bei den meisten Läufen hat man einen Tracker dabei, eine Trackbox oder so.
Mindestens so, ja.
Wo man noch dabei hat, wo halt ja noch etwas gewichtet. Oder sie haben regelmässig einen Checkpoint, wo nichts passieren kann von dem her.
Okay. Wow. Also wahrscheinlich wirklich, man muss die Erfahrungen sammeln. Ich glaube, da darf man auch nicht so naiv rangehen und sagen, ich mache jetzt mal eben kurz einen Wüstenlauf. Oder ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass es jemanden gibt, der sowas grundsätzlich macht, aber ich glaube, man muss sich rantasten. Sehe ich das richtig? Oder?
Und vielleicht einfach die richtige Person fragen noch.
Ja.
Ich meine, die Leute sind auch offen, oder? Die wollen das gerne noch teilen und machen kein Geheimnis daraus.
Ja.
Ich weiss einfach nur, zuerst, als ich dorthin bin, hatte ich 1000 Fragezeichen, als ich den MDS gemacht habe. Und da bin ich schwerer unterwegs, dann vielleicht 7, obwohl ich dann noch, im Vergleich zu den anderen schon ein tiefes Rucksackgewicht hatte, aber dann bin ich vielleicht mit 7,5 Kilo unterwegs gewesen.
Ja.
Und, jedes Kilo spürst du auf den Schultern und das spürst du an den Füßen vor allem. Und das ist ja ein weiteres Thema, das bei den Wüstenläufen vielfach ein Problem ist. Das sind die Füße, die schwillen an, oder bei Temperatur. Und, durch das, sie sind bist zu eng im Schuh, du hast Sand drin, das führt zu Blasen an den Füßen und zusätzlich, wenn man das Rucksackgewicht hat, das grosse, der tut sich da so sehr negativ auf die Füße.
Also meine eben, ja, jetzt wo du es gerade erwähnst, wäre mir jetzt gar nicht in den Sinn gekommen, aber natürlich, du hast durch die Hitze schwillen die Füße an, du musst mit den Schuhen rechnen.
Ja.
Das Material von den Schuhen wird wahrscheinlich eine Rolle spielen, kann ich mir vorstellen. Ich meine, der Sonne wird auch relativ heiß, oder?
Ja. Wobei, die heutigen Schuhe, früher hat man noch darauf geschaut, tatsächlich, dass der Leim eben den hat. Ja. Heute ist es nicht mehr so schlimm. Wir haben ja Gamaschen noch, die man anmacht. Die tue ich immer, bei einem Schuhmacher, tue ich die dran nähen. Also, so
ein Klettverschluss. Sind das so, also, sind jetzt nicht Gamaschen aus dem Laden, sondern du lässt sie speziell fertigen.
Ja, es ist schon aus dem Laden. Es gibt so spezielle Online-Shops, wo man die bestellen kann. Aber die haben so einen Klettverschluss. Und den Klett muss man zuerst mal am Laufschuh anmachen. Mhm. Und der wird geklebt und genäht eigentlich. Oder sollte man kleben und nähen, weil es auch bei Hitze könnte das Ganze lösen. Mhm. Und dann wird der Überzieher oder eben die Gamasche kommt dann über den Schuh ab und wird dort an diesem Klett befestigt mit einem Gegenstück.
Mhm.
Ja. Und das ist auch etwas, wo man recht früh muss machen, wenn man sich vorbereitet, dass man auch mal mit diesen Schuhen gelaufen ist, weil der Klett, der ist so ein bisschen steif und durch das kann es eben auch sein, dass es plötzlich eine Schürstelle im Fuß gibt. Und das muss man testet haben vorher. Also so ein Lauf, das besteht sicher eben aus dem physischen Training, das man sonst macht, aber ganz, ganz viel ist Organisation und Vorbereitung. Und da muss eigentlich ein bisschen gemacht sein dafür. Ja, irgendwie. Ja. Man muss Freude haben, muss ein bisschen Feuer haben, für eigentlich noch besser können ziehen.
Ich habe es gerade, wie du das mit den Sicherheitsnadeln erwähnt hast, haben wir gedacht, du musst geboren sein dafür, glaube ich, sowas machen zu wollen, weil das ist ja so viel an Arbeit, an Vorbereitung, an Planung, an Unsicherheiten, auch die du ja eingehst, oder? Du weißt ja schlussendlich auch nicht, wie es in der Wüste laufen wird später. Ich meine, das ist ja, rauer geht's ja fast gar nicht mehr, oder? Sag ich jetzt mal. Und da dann zu bestehen und das tatsächlich durchzuziehen, das glaube ich, da muss man Willen dazu haben.
Ja, ist immer so ein bisschen, man muss können loslassen, oder? Am ersten Tag, wenn das losgeht, deine Tasche mit dem allen anderen Material, das geht weg. Das wirst du für 7 oder vielleicht für 10 Tage, je nachdem, wie lange das geht, wirst du wirst du die nicht mehr aufmachen können.
Also auch kein Mobiltelefon für 10 Tage, oder?
Nein. Die kommst du nicht über mehr, oder? Einfach alles, was in deinem Rucksack drin ist, das hast du zur Verfügung. Und wenn du etwas mehr brauchst, dann musst du aussteigen. Das ist einfach ein DNF, oder? Das ist eigentlich vorbei. Also wenn du zu kalt hast plötzlich, du plötzlich merkst, in der Nacht wird es minus 5 Grad und dein Zeug
lenkt das nicht. Spät, ja.
Da bist du selber, dann musst du improvisieren können. Eben mein Improvisieren geht so weit, dass ich einfach irgendwie mit dem Schlafsack vielleicht an ein Feuer herhocken und halt nicht schlafen. Ja. Aber ich weiss es mittlerweile, dass ich das kann und es ist unangenehm in dem Moment, aber irgendwann kommt die Sonne und dann wird es genug warm. Ja. Sag ich mir halber.
Also ich meine, das ist ja nur so die eine Seite. Die andere Seite, es gibt ja noch, sage ich mal jetzt, gefährliche Tiere in der Wüste, oder? Kann ich mir vorstellen, auf die man noch aufpassen muss. Skorpione, Schlangen wahrscheinlich. Keine Ahnung, was da noch so rumfleucht.
Ja, ich glaube, es wird doch ein bisschen übertrieben. Oder?
Ach, schon.
YouTube-Videos, die man da sieht, die von England herkommen.
Ja, ja.
Es ist nicht so schlimm, wie sie es alle schildern.
Okay.
Und wir haben ganz andere, jetzt mit auf Tiere bezogen, wir haben ganz andere Probleme als die paar Tiere, die da in der Wüste sind. Wir denken einfach auch gar nicht mehr dran.
Ah, okay.
Aber der erste Griff am Morgen, wenn man die Schuhe anlegt, ist schon den Schuh mal umkehren, dass der Skorpion möglicherweise eben dann wirklich rauskommt.
Okay. Aber auch das muss man natürlich wissen.
Ja.
Das ist schon... Ja. Oh, wow. Und ich meine, hast du da keine Probleme mit dem Magen dann? Das ist ja so typisch was Ultraläufer gerne haben, Magenprobleme. Ich habe vor kurzem eine Studie gelesen, die Hälfte der Ultramarathonläufer scheitert tatsächlich an Magenproblemen bei einem Ultra, oder? Ist das ein Thema für dich? Du sagst gerade, du hast die spezielle Nahrung. Hast du dich daran gewöhnen müssen oder hast du die von Anfang an gut vertragen?
Glücklicherweise nicht. Ich kann alles essen. Ich kann wirklich alles essen.
Oh,
ich habe
so da glücklich.
Letztes Jahr den Swiss Peaks gemacht. Da habe ich für die Verpflegungsstationen Raclette gegessen.
Wirklich?
Ja, oder wenn ich aber sogar selber unterwegs bin, diese Woche, für mich, dann kann ich gut eine Pizza rollen und die während dem Rennen kann ich die essen. Oder ein Glas essen. Das ist ja absolut kein Problem. Ich kann alles essen. Meistens habe ich das Problem, dass ich zu wenig habe.
Okay.
Ja. Aber da hat es manchmal andere, die eben das nicht so gut vertragen und dann auch sagen, du, ich kann es nicht mehr essen, wo ist es da? Und dann bin ich immer ein dankbarer Abnehmer.
Ah, perfekt. Also, wenn man dich mal trifft beim Rennen,
ja,
gerne was zu essen.
Ja. Die das schon erlebt hat, die wissen, von was sie reden.
Ah, perfekt. Thema Regeneration. Wenn wir jetzt so anschauen, so ein Lauf 250 Kilometer oder 520 Kilometer, je nachdem, was für eine Rolle spielt da Regeneration bei dir? 2 Wochen vorher läufst du nicht mehr, das ist deine Vorbereitung dafür und danach, wie sieht's dann aus? Gehst du dann bewusst her und sagst, und jetzt mache ich auch mal 2 Wochen nichts oder sagst du, ja, nein, es geht gleich fröhlich weiter mit dem Laufen? Zwar jetzt vielleicht nicht Training, aber vielleicht...
Bei mir ist es so, Regeneration, das mache ich tatsächlich.
Auch bewusst?
Ja, bewusst. Ja. Aber ich tue es ein bisschen, ich sage, mit den Beinen mache ich weniger nachher. Also ich kann nicht rennen, überhaupt nicht. 2 Wochen lang ist es meistens ein Tabu, irgendwie zu rennen. Aber wenn ich in der Vorbereitung, ich habe vorhin schon gesagt, ich mache eben noch so ein bisschen Krafttraining, und wenn ich in der Vorbereitung, dann kommt man plötzlich nicht mehr so dazu, den Oberkörper zu trainieren. Und es gibt manchmal so ein kleines Ungleichgewicht, unten breit und oben schmal plötzlich. Und dann probiere ich wieder so ein bisschen Gegensteuer zu geben und versuche dann eher mehr das Krafttraining wieder zu machen. In dieser Phase vom Oberkörper. Also, ich tue das irgendwie so, gar nichts kann ich meistens schlecht machen.
Okay, ja. Aber einfach so kompensieren dann eben mit Alternativtraining.
Ja.
Was eben jetzt nicht die Beine betrifft. Dann,
ja,
das heißt, Velofahren ist bei dir jetzt dann kein Thema,
oder? Nein, denn ich habe eigentlich auch nicht so Lust drauf. Wir machen viel das, was mir Lust macht halt da. Und dann tue ich lieber irgendwie oben. Oberkörper wieder ein bisschen Rumpfstabilisierung machen oder so.
Ja.
Was immer gut ist für einen Läufer. Ja.
Das ist mal so die eine Seite. Die andere Seite, die mich interessiert, Und da freue ich mich jetzt besonders drauf, irgendwie, wie bereitet man sich mental auf sowas vor? Also da gehört ja Durchhaltewillen mit dazu, oder?
Ja.
Jeden Tag aufzustehen, jeden Tag sich das anzutun im Prinzip.
Ich bin sonst schon ein sehr disziplinierter Mensch. Also wenn ich mir irgendetwas vornehme, ja, 4 Uhr morgens rennen, das ist für mich kein Problem, da brauche ich keinen Wecker, da gehe ich morgen auf. Also die Disziplin, die habe ich einfach irgendwie in mir drin.
Ja.
Und das ist halt auch beim Wettkampf so. Obwohl ich eigentlich das meistens nicht als Wettkampf sehe, sondern eben mehr immer als Reise, als Abenteuer, wenn ich es erlebe, habe ich gleich einen gewissen Ehrgeiz, wenn ich unterwegs bin. Und ja, im Mentalen habe ich früher relativ viel gemacht. Ich habe mir über dem Bett Sachen aufgehängt. Wenn es um einen Trail ist gegangen, dann habe ich irgendwie das Höhenprofil gehabt und habe mir Fotos irgendwie aufgeklebt, wie eine Collage gemacht. Und habe mir gedacht, ja, mal, jetzt schaue ich das wieder an. Und das hat mir schon etwas geholfen. Okay, weil ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich dann dort war, dass ich schon einmal dort war und dass es einfach durch das halt dringend geht. In letzter Zeit jetzt mit der Erfahrung brauche ich das wie nicht mehr oder nicht mehr so. Ich tue mich mental eigentlich nie mehr speziell vorbereiten. Mhm. Was ich aber mache, durch das, dass ich eben viel mit der Organisation noch zu tun habe in dem Lauf, ich tue mich intensiv mit dem beschäftigen. Mhm. Und das ist eben gleich das Letzte, was ich am Abend denke, wenn ich einschlafe, bevor ich einschlafe, ist der Lauf, wo morgen das Erste, wenn ich aufstehe, ist wieder der Lauf, der mir in den Sinn kommt. Man muss es einfach leben. Und so tue ich das verarbeiten auf einem Weg. Aber ich habe jetzt nicht eine Strategie, wo ich da irgendwie ein Mentalstraining oder so mache.
Ich glaube, bei dir merkt man auch jetzt so während der Unterhaltung oder so, wie ich dich kennengelernt habe, du lebst für das. Also das ist nicht einfach nur, du gehst zum Wettkampf, sondern das ist für dich dein Leben. Dir gibt es einfach was. Also dir macht das wahnsinnig viel Spaß. Und dann Disziplin gehört wahrscheinlich mit dazu, weil auch nicht jeder Tag gleich ist. Man steht nicht jeden Tag gleich auf, kann ich mir vorstellen. Mhm. Aber so im Großen und Ganzen habe ich so das Gefühl, bei dir ist so die Motivation, die ist einfach da. Also es gibt einfach eine Grundmotivation.
Ja, einfach die Leidenschaft, irgendwie ein bisschen Neues wieder zu erleben. Irgendwie einen Schritt weiter zu gehen. Bei diesen Läufen ist mir, da geht's mir wirklich nicht mehr um die Zeit, primär. Es geht wirklich ein bisschen darum, das Land mit mir so ein bisschen kennenzulernen, die Kultur, die Menschen, die dort leben. Darum bin ich,
bleibt dann noch genug Zeit, dass man sowas sieht? Also, dass man die Kultur mitbekommt?
Ich finde einfach, mir ist so lange unterwegs, je nachdem. Also, ich bin ja schon 1200 Kilometer durch die Wüste. Und, da trifft man auf Leute, ständig auf Leute und erfahrt eben wahnsinnig viel gleich, auch wenn das halt sehr beschränkt ist, auf vielleicht nicht so auf hohem Niveau. Aber ich denke schon, dass ich dort etwas daraus herausziehen kann. Und auch wenn es nur ganz wenig ist, ich kann immer irgendetwas mitnehmen. Von so. Und ich finde einfach erstaunlich, wie weit das man kommt zu Fuss, oder was man da alles kann erleben zu Fuss.
Ja, ich muss schmunzeln, weil das ist, ich komme ja aus einer anderen Ecke, ich mache das auch, weiß Gott, nicht so lange wie du, aber das ist für mich auch das Faszinierende an diesen Ultraläufen, zu Fuß so weit zu kommen, also in der Lage zu sein, mit den eigenen 2 Füßen diese Distanz hinter sich zu bringen. Jetzt ist es bei mir natürlich längst nicht in deinem Ausmaß, aber einfach nur zu wissen, man hat das jetzt gerade eben geschafft, diese Anzahl. Das ist schon ein tolles Gefühl. Das muss sich wahrscheinlich potenzieren, wenn man es nicht nur länger macht, also eben die 1200 Kilometer, von denen du gesprochen hast, sondern wahrscheinlich auch noch in einer Umgebung, die ja tendenziell lebensfeindlich ist, also wo man jetzt nicht auf die Idee kommt, einen Abendspaziergang zu machen.
Ja, das ist genau das. Ja, aber bei so langen Läufen, wo man da allein unterwegs ist, muss man sich halt doch ein bisschen aushalten auf einem Weg, oder? Und, und dann hat man plötzlich Sinn, man kann plötzlich viel mehr aufnehmen und nimmt vielleicht auch die kleineren Sachen halt gleich auch besser wahr. Vielleicht ist es so das, oder? Aber für mich ist das ein Horror, wenn ich irgendetwas anschaue, eine Tour mache, also eine Fahrtour, muss in einen Jeep hineinhocken, muss 6 Stunden in diesem Jeep hineinhocken und da das auf und ab und dann steigt man raus und geht etwas schauen und dann steigt man wieder rein und geht weiter. Nein, das habe ich gesehen, kann ich fast nicht mehr. Ja, dann tun ich lieber sagen, lass mich raus, ich gehe lieber zu Fuß.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich könnte das irgendwie nachfühlen. Ich glaube, Leidenschaft, das ist noch so ein Punkt, den ich mir notiert habe, eben, ob, wie du mit Druck und Stress umgehst, ich glaube, das erklärt sich eigentlich aus der Situation heraus. Oder ich meine, der Druck und Stress, der ist da, aber du machst es einfach. Und da habe ich ein Zitat von dir gefunden, das hast du nämlich auf einer Webseite hast du das gepostet. Mach es mit Freude, Leidenschaft und aus tiefster Überzeugung, so wird am Ende alles gut. Mhm. Und ich glaube, das ist genauso das Motto, unter dem man das alles sehen muss. Und ich glaube, Druck und Stress spielt dann wirklich keine große Rolle mehr, oder? Oder bist du noch gestresst vor solchen Läufen?
Also hey, ich hab noch so ein anderes Zitat von mir, oder wenn ich letzte Mal beim Rennen ist mir das durch den Kopf gegangen. Und zwar bin ich früher immer so ein bisschen perfekt gewesen. Ich habe versucht, alles, was ich mache, hat einfach zu 100% eigentlich so müssen, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Und einfach immer die Sicherheit gesucht. Mhm. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass ich eigentlich früher sehr fest Angst hatte vor dem Versagen. Alles wirklich so geplant. Okay. Und heute versuche ich auf eine Art zu versagen. Also, ja, es klingt jetzt ein bisschen überspitzt, oder, das Ganze. Aber ich sage mir, ich darf das machen. Und so mit dieser Einstellung komme ich einfach weiter. Mhm. Oder, es muss nicht alles gelingen. Ich mache Sachen, die ich für mich sage, 100% schaffen das. Aber in Realität ist es vielleicht 50-50, dass es aufgeht.
Okay, ja.
Da muss so viel zusammenpassen, dass es funktioniert. Und darum sage ich mir, man darf nicht zu viel Angst haben und muss einfach Sachen machen im Alltag auch. Ich tue viel einfacher, wenn ich entscheide und sage, das ist mein Weg, das mache ich. Und das hilft mir sehr viel, wenn ich einfach das so losgelöst kann.
So, hat das den Alltag dann auch beeinflusst?
Ja, denke ich schon. Das tut ganz klar den Alltag beeinflussen. Es gibt noch Sachen, wo ich sage, es darf nicht irgendwie etwas total komplett in die Hose gehen, dass man irgendwie mit dem ganzen Leben irgendwie etwas aus der Fuge oder so geratet. Dort bin ich immer noch auf der sicheren Seite. Aber Sachen, ich sage, der Lernende auch immer, ist schon, tut Fehler machen, dann lernt er etwas daraus, oder?
Ja, ja.
Und das finde ich vom Ansatz her einfach, es bringt einem weiter.
Ja.
Und früher habe ich immer probiert, möglichst keine Fehler zu machen.
Ja, das ist fast
unmöglich. Und Sicherheit hat man sowieso nicht. Ja. Und dann braucht man noch für alles eben viel mehr Zeit, wenn man alles 100-mal überlegt. Nein, entscheiden, Bauchgefühl, Tag, mache ich. Aha. Ja. Das ist der Weg, der mir sehr viel gebracht hat. Jetzt.
Ja, offensichtlich auch mit Erfolg. Also der Erfolg, muss ich nochmal sagen, der Erfolg gibt dir ja recht. Das ist ja nicht, dass du sagst, das ist meine Philosophie und ich ziehe die jetzt durch auf Biegen und Brechen, sondern wenn man sich dann deine Bilanz ansieht, muss man sagen, ja, das läuft richtig, also mindestens für dich. Ja. Eben, du hast es gerade schon erwähnt, nicht alles läuft gut bei dir, kommen vielleicht auch später nochmal mit dazu. Was waren denn so deine größten Herausforderungen, wo du gesagt hast, ja, da war immer nicht, oder wenn ich dich jetzt richtig interpretiere, dann warst du dir ja oder bist du ja relativ sicher immer, dass du es schaffst, aber du erlaubst dir dann auch zu scheitern, oder? Gibt es genauso Herausforderungen, wo du sagst, ja, da war mir von Anfang an klar, das hätte jetzt.
Vielfach spürt man das ein bisschen vorher.
Ja. Also du hörst viel auf deinem Bauch.
Ja. Wobei, mir macht es aber dann auch gleich, mir geht der gleiche Start. Ja, dann DNFs gehabt, das ist für mich, das gehört dazu. Wobei, ich habe manchmal sehr fest Mühe gehabt, das zu akzeptieren.
Ja.
Im 16., da habe ich eben den Marathon des Sables gemacht, dann, wo es so ein bisschen angefangen hat, alles. Dann habe ich Eiger Ultra Trail, glaube ich, dann gemacht, der 100er. Und dann habe ich kurz darauf noch den Swiss Island Trail machen, 212 Kilometer, glaube ich, der sitzt da Davos. Und da konnte ich nicht finishen. Da hatte ich ein Problem mit dem Knie gehabt und das hat einfach nicht mehr gegeben. Ich wollte zu viel dann, so ja. Im Anfang. Und irgendwie habe ich das gespürt vorher. Mein Knie war schon nicht so 100% fit dann. Und dann ist sehr lang, gehabt, das zu verdauen. Von dann an habe ich einfach echt keinen Traillauf mehr gemacht.
Ah, oh, ja.
Also, ja, vielleicht noch einen kurzen oder so. Und, letztes Jahr habe ich mir gesagt, so, jetzt wollte ich das wieder ein bisschen brechen, den Knacks, den ich dann hatte, und habe dann den Swiss Peak 360 gemacht. Und dort war es bei mir im Vordergrund nicht Zeit gewesen, sondern einfach, das können zu bestehen.
Schaffen. Ja.
Ja. Ich habe sehr, also, ja, meine Frau hat sehr lang gehabt für das, habe sehr viel geschlafen unterwegs. Das war okay. Mit der Grund gewesen, wieso dass ich so lange hatte. Aber ich habe es geschafft und jetzt kann ich sagen, mal, ich habe das erledigt, jetzt kann ich wieder Trails
anfangen. Was Versöhnung dann wieder mit den Trails, ja. Bist wieder zurückgekommen dann, ja.
Genau.
Und wird das weiterhin auch eine Rolle spielen jetzt, die Trails, oder sagst du, ja, nein, jetzt habe ich, genau, ich habe es jetzt wieder, ich mich versöhnt mit den Trails und das war's jetzt.
Ja, oder? Tatsächlich. Ja, jetzt im Sommer werde ich den Crossing Switzerland machen.
Oh,
da bin ich angemeldet. Und den werde ich machen. Ja, das ist so ein bisschen mein Sommerprojekt. Ja,
das so ein kleines Sommerprojektchen.
Ja.
Wow. Und jetzt machen wir bei den Herausforderungen. Was wären so deine größten Erfolge, wo du sagst, ja, wohl, da bin ich so richtig stolz drauf. Also ich meine, Ich würde jetzt einfach mit dem Finger drum kreisen und irgendwo drauf zeigen und sagen, ja, ist ja eigentlich egal, welches wir von dieser Liste nehmen, aber gibt es irgendetwas, wo du sagst, ja, das ist genau meins, da bin ich unendlich stolz.
Also das war schon der Mauretanien-Nonstop-Lauf von 1200 Kilometer durch die Wüste durch, wo eigentlich unterwegs, habe ich es immer gewusst, dass ich das irgendwie finishen kann, aber wenn man es auf dem Papier anschaut, 1200 Kilometer, selber navigieren hat man dort müssen, oder? Hat logistisch viel selber müssen machen, hat mich selber zum Teil müssen verarzten und so. Das war ein sehr schwerer Lauf gewesen. Wo ich einfach wie soll ich das sagen? Da hat einfach alles müssen aufgehen. Das möchte ich nicht noch einmal einfach sagen, ich probiere das noch einmal so etwas zu machen, weil, da muss einfach alles stimmen. Ich hatte dann aber irgendwie 12,5 Tage für die 1200 Kilometer.
Wow.
Und das im Sang, wo wirklich 40, 45 Grad, wo, das ist,
also das war
bei viel allein gewesen dort, ja.
Pro Tag
fast 100 Kilometer, ja. Und, es ist dann noch so gewesen, es hat, 6 Chippen gehabt, das sind eigentlich die Checkpoints gewesen. Und die sind dann auch immer, wenn der letzte Läufer durch ist, sind die dann ganz vorne gegangen. So wie ein Wurm sind die eigentlich immer vorwärts gegangen, oder? Und ab dem zweiten Tag, wo das Feld so weit auseinander war, hat das nicht mehr funktioniert. Und dann bin ich zum Teil auch noch immer an einen Checkpoint gekommen. Das war dann nur virtuell auf der Uhr, an den Koordinaten, wo niemand da war. Ich hatte kein Wasser und so. Und dann habe ich gemerkt im Nachhinein, dass ich scheinbar eben ein bisschen zu schnell bin, dass die nicht mehr hinten nachher mögen. Oder so Sachen. Und dort hatte ich kein Handy dabei gehabt, mit sowieso kein Satellitentelefon, nichts. Und das war vor Sicherheit einfach auch ein sehr schwerer Lauf gewesen, den ich heute, muss sagen, als Familienvater dürfte ich den nicht mehr machen.
Okay.
Das war zu wenig abgesichert gewesen dort.
Ja.
Also ich bin zum Teil innerhalb von 25 Kilometern, wo es über Dünen oder so gegangen ist, wo die Crew eigentlich, oder die den Checkpoint gestellt haben, die dort gar nicht durch können, und die haben mich quasi wie lassen, oder, und wenn ich dort irgendwie etwas hatte, hätten sie mich auch schwer gefunden, weil die haben ja gar kein Sortungsgerät gehabt. Der Einzige, der das hätte machen können, ist irgendwie von Paris aus. Über Paris hätten sie es können irgendwie überwachen, aber die haben keinen Kontakt in die Wüste gehabt dort.
Ja, Wahnsinn.
Also, es ist ein bisschen schwierig gewesen, aber, und darum, das ist einer von meinen schönsten Erfolgen gewesen, für mich persönlich.
Ja, gut, also ich meine, das klingt ja schon mal enorm, allein 1200 Kilometer, allein die Vorstellung, dass man das macht und dann
noch
wüsste,
dass es schon... Und das ist noch dazugekommen, zuerst hat es geheissen, es gäbe eine Art wie einen Follower-Bag, wo wir bei jedem zweiten Checkpoint hat man die Taschen gehabt, oder? zum Zugriff zum persönlichen Material. Ja. Und dann am Mittag, bevor der Lauf gestartet ist, also am Tag vorher, hat es plötzlich geheissen, nein, das gibt's nicht mehr. Du hast nicht mehr die Tasche, die mitkommt, sondern du musst alle deine Sachen musst verteilen auf die 52 Checkpoints. Oder respektive auf jeden zweiten, auf ungefähr 30 Säcke. Und dann hat man alles Material, das man in dieser Zeit gebraucht hat. Also mir geht vor, ist vor einer Maximalzeit von 20 Tagen ausgegangen. Ja. Dann hat man das Material in einem Säcken eigentlich deponiert. Ach. Essen, Hygiene, Batterien. Man kann sich vorstellen, wie viel Akku das man, oder Batterien das man braucht für Taschenlampen, für alles. Und das war aber wieder so eine Herausforderung, die einem gestellt, wo man einfach nicht, das kann man nicht bestimmen. Es ist einfach dann eher so, oder?
Ja, ja.
Und mir das irgendwie hergebracht. Und es ist gegangen, ja.
Aber. Also eben, Batterien, ja, das ist auch so ein Thema. Eben, Stirnlampen kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch nicht so einfach getan, die letzte einmal auf und dann war es das, oder?
Sondern nee, gut, ich habe extra alles normale Batterien gehabt. Also alles war normal, mit normaler Batterie betrieben. Ich habe für das 100 AAA-Batterien gebraucht. Und, oder auch mal mitgenommen und noch 50 irgendwie AA-Batterien, dass ich meine Navigationsgeräte, meine Stirnlampen so auch betreiben konnte. Ja, es reicht ja nicht nur ein Navigationsgerät, weil wenn das ausfällt, hast du einen Totalschaden. Also es ist alles vorbei. Und so hatte ich eigentlich drei Sachen gehabt, immer dabei. Also es war mal die Uhr, ein Handgerät und dann noch eine Uhr, die ich wirklich wo ich nur die Pfeil drauf hatte.
Okay. Also dreifach abgesichert.
Dreifach abgesichert. Ja. Nicht alle gehabt, aber für mich wäre es ein No-Go gewesen, hätte ich das nicht mehrmals abgesichert.
Die Ultraszene ist ja bekannt dafür, dass man sich sehr gerne hilft oder dass man ja sehr kollegial ist, auch jetzt bei den Läufen, im Rennen, dass man anderen durchaus weiterhilft. Inwieweit spielt denn die Community bei solchen Läufen eine Rolle? Du hast gesagt, du warst sehr schnell, also nehme ich an, du warst allein unterwegs die meiste Zeit.
Ja, es ist so, ich bin eigentlich allein unterwegs gewesen. Wenn das Rennen mal gestartet ist, mir hilft natürlich überall, wo man irgendwie kann, wenn einer ein Problem hat. Ja. Aber mir ist schon eigentlich voll auf sich allein gestellt. Bei diesem Rennen habe ich auch nicht viel mitgemacht.
Also, wie gross war das Startfeld?
Da sind nur 10 Leute am Start gewesen.
Ja.
Da wirst du niemand mehr sehen, eigentlich unterwegs. Egal, ob du jetzt schnell bist oder langsam, das Feld, das zieht sich so auseinander. Und da kannst du eigentlich, kannst dich nicht mehr gross austauschen. Aber im Vorfeld ist es natürlich schön, wenn man zusammenarbeiten und austauschen und einander helfen.
Hast du noch Kontakt zu den Mitläufern?
Ja.
Schweißt du was zusammen?
Ja, ja. Bridget Weffenberg, das ist eine ganz bekannte Wüstenläuferin aus Deutschland. Die macht pro Jahr mehrere Wüstenläufe, ist auch eine der bekanntesten der Welt sogar. Mit ihr habe ich eigentlich immer Kontakt. Die tut mir auch immer so ein bisschen Flows in den Kopf setzen. Gegenseitig, sagen wir
mal. Okay,
und sonst trifft man sich natürlich immer wieder ein bisschen bei diesen Läufen. Es hat immer der eine oder andere, den man schon irgendwie mal gesehen hat.
Ja, die Community muss ja noch sehr viel kleiner sein.
Ja, also
ist noch speziell dann, gell?
Ja.
Oh, wow. Ja, viel Zeit, glaube ich, bleibt dann neben Training und Rennen nicht mehr für sonstige Hobbys. Aber du hast mir erzählt, du hast noch jede Menge andere Beschäftigungen, andere Beschäftigungen. Du beschäftigst dich ja auch mit dem Laufen in deiner Freizeit noch. Also,
ja.
Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, weil, du findest ja tatsächlich noch die Zeit, sagen wir mal so, für private Projekte.
Ja, es ist so, Wettkämpfe sind für mich nicht alles. Das ist genau so. Und ich versuche auch immer so einmal, meistens zweimal im Jahr für mich eine Woche rauszunehmen, wo noch für mich allein unterwegs
sein kann.
Okay, ja. Ja, und dann habe ich ja schon, habe ich mal gesagt, jetzt gehe ich einfach zum Haus aus, habe einen Rucksack dabei mit einem kleinen Zelt drin, ohne Geld und ohne Essen. Und,
also wirklich ganz konsequent, ohne Geld, ohne Essen?
Ohne Geld, ohne Essen, ja. Das letzte Mal hier zu Morgen gegessen, bin zur Haustür raus, mal geschaut, wie weit komme ich. Ich hatte schon ein Ziel gehabt, ich nämlich meine Kinder wollen vom Trainingslager in, wo ist es gewesen? In Brig abholen. habe ich auf dem direkten Weg gehen. Es war ein bisschen kurz gewesen.
Also von noch hier aus
gemacht. Ja, aber dann noch eine Schleife gemacht. Über Luzern, bin er über den Brünig und, dann er, ja, Kandersteg über die Gemmi und so, irgendwie zu Wallis. Die ersten, oder, es braucht, bin ich eher so ein bisschen introvertierter Mensch und es braucht relativ viel auf Menschen zuzugehen und zu sagen, könnt ihr mir etwas zu essen geben? Zu trinken ist meistens nicht so das Problem gewesen. Ja. Wasser findet man immer etwas, aber zu essen ist natürlich schon das Problem. Und da gibt's nichts anderes, als auf die Leute zuzugehen und, halt zu fragen. Ich weiss noch, der erste Tag, ich habe nach 70 Kilometern zuerst mal einen kleinen Nöpf von einem Baum gefunden und das war mein erster, den ich gegessen habe.
Ja.
Klar, ich meine, wenn man das Ganze anschaut im Körper, was da abgeht, ist nicht optimal, oder? Das tut natürlich Muskeln zersetzen, nimmt Proteine von dort. Aber es war mal so ein Experiment gewesen. Und es ist aber erstaunlich, wenn man auf die Leute zugeht, wie viel das dann wirklich auch zurückkommt. Und ich habe es dann so gemacht, wenn mir jemand etwas zu essen gegeben hat, habe ich so eine Spendenliste dabei gehabt. Mhm. Und dann habe ich dann sie gefragt, was der Gegenwert ist von diesem Essen. Und wenn sie, haben sie mir einen Betrag genannt und das habe ich dann auf die Spendenliste aufgeschrieben und dann, Ende Woche, habe ich dann den ganzen Betrag eigentlich gespendet, oder? Aha, nicht, dass ich nur mal betteln und so, dann bin ich ein bisschen blöd vorgekommen.
Ja.
Aber ich habe alles erlebt. Ich habe bei einem Bauern draussen um einen Baum schlafen und der hat mir am Abend noch ein Bier vorbeigebracht. Oder am Schluss habe ich lang für eine Unterkunft gesucht, also für irgendein Dach über dem Kopf gesucht, wo ich gewusst habe, es kommt ein rechtes Gewitter auf. Mhm. Und dann ist einer gekommen und gesagt, schau, du kannst bei mir in dieser Wohnung rein, ich habe eine leere Wohnung, du kannst dort die brauchen.
Oh, wow.
Und habe dort rein können, sogar eine Dusche zuerst mal können dort und so. Und dann ist dann auch noch vorbeigekommen, hat mir noch eine Matratze gebracht sogar, ich hatte zwar alles dabei gehabt. Und hat dann gesagt, ja, jetzt kommst du noch zum Znacht. Die Frau weiss zwar noch nichts, oder? sie haben mich da noch bewirtet.
Oh, wow.
Also, ja, es sind sehr spannende Gespräche, die zustande kamen.
Ja. Und, wie lange warst du unterwegs auf die Art?
Montag Morgen bin ich gegangen, Freitag Mittag bin ich zu Brig angekommen. Ich glaube, fast 400 Kilometer habe ich so gemacht. Ja, Energie von den anderen Leuten, oder?
Unglaublich.
Keine Franken gebraucht in dieser Zeit. Ja,
ja gut. Ja,
ich einfach die Spendenliste. Ja, ja. Aber es ist natürlich schon schwierig, wenn du unterwegs bist und am Abend nicht weisst, wo du etwas essen kannst, wo du schlafen kannst.
Ja.
Weil du hast am Abend immer müssen schauen, du hast Benzin müssen haben für den nächsten Tag. Irgendwie hast du etwas zum Morgen gebraucht. Ja, ich habe mal so ein kleines Honig ein Honigbüchsli gegeben, und das habe ich dann immer so ein bisschen, im Notfall ist das immer ein bisschen mein Energielieferant gewesen. Wow. Dann bin ich dann aber so bei kleinen Läden am Abend suchen. Halb sieben, und gewusst habe, jetzt tut es dann langsam zu, hat er irgendwie Obst oder weggeschiessen, oder so, und dann habe ich tatsächlich auch irgendwie Ananas oder Banane halt bekommen. Seitdem kann ich Ananas nicht mehr essen, weil die ist so durch gewesen. Und dann natürlich immer Sachen für den nächsten Tag müssen bunkern. Das schön rationiert gehabt. Und habe gemerkt, dass manchmal ist ganz trockenes Brot, schon fast Herzbrot mit ein bisschen Wasser, dass das super ist.
Unglaublich. Ja,
das sind so Sachen, die einem schon etwas geben.
Würdest du was nochmal machen?
Ja, kann ich mir schon vorstellen.
Ja.
Weiß noch nicht wann, aber ja.
Also es klingt wahnsinnig faszinierend
und
wahnsinnig riskant auf der anderen Seite. Wir reden über die Schweiz, gut, echt viel passieren konnte wahrscheinlich nicht, aber trotzdem, so ganz, Nathalie ist dort dabei, also Mobiltelefon.
Ja, habe ich schon
dabei. Hast du dabei gehabt?
Ja, das hat die dabei.
Also im Notfall hättest du zumindest telefonieren können und sagen,
deine
Frau zum Beispiel holt mich ab irgendwie.
Ja. Das wäre kein Problem. Nein, da habe ich eigentlich nie Angst gehabt, jetzt da in der Schweiz unterwegs zu sein.
Und du bist auch, in der Nacht hast du dann übernachtet, da bist du nicht unterwegs gewesen, oder?
Nein. So habe ich eigentlich immer übernachtet. Ich habe geschaut, 70, 80 Kilometer, und dann habe ich geschaut, für einen Schlafplatz. Aber ich meistens nicht gewusst, wo. Ja.
Wow. Wahnsinn. Also, klingt total spannend, absolut.
Also eben, wenn man das so, wenn ich deine Geschichte so höre, du hast mit 14 schon von deinen ersten Ultras geträumt sozusagen, oder? Und dann bis zu dem, dass du dich da allein auf den Weg machst, bis ins Wallis, mit einem kleinen Umweg, weil der direkte Weg zu kurz ist, dann wundert mich so manches nicht mehr. Allerdings muss man dann auch sagen, du hast ja eigentlich implizites Training durch diese Geschichten ja immer wieder. Also du hast ja einen Wahnsinnserfahrungsschatz aufgebaut da, oder? Mhm. Ich glaube, das hilft dir dann heute etwas lockerer damit umzugehen.
Ja, ganz sicher, ja. Bei so Sachen, da habe ich natürlich eben, wenn ich mein Rucksack dabei habe, dann habe ich einfach das Nötigste dabei. Und das hilft mir für jeden Lauf. Ja.
Also ich weiß noch, mein ersten Eiger Ultra, den ich gelaufen bin, in 50er nur, da, ich habe irgendwie an die 30 Riegel dabei gehabt. Oder? Ja. Also viel zu schwer, viel zu viel. Ja. Ich habe das total überkalkuliert. Oder? Ja. Aber eben, das lernst du dann mit der Erfahrung. Oder? Ja. Gerade für so Wüstenläufe wäre das dann katastrophal.
Ja, zu das viel ist so. Ja. Gut, das ist eben wirklich ein kleines Abwägen. Ich komme komischerweise mit relativ wenig pro Stunde aus. Mhm. Wenn ich renne, weiss nicht, an was es genau liegt. Auf jeden Fall, ich habe auch mal angefangen mit sehr viel immer, alles in mich reingestopft, wenn ich konnte, habe gemerkt, ich brauche gar nicht so viel.
Ja, so als Randasten, gell?
Ja.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Aber das hat jeder, glaube ich, ein bisschen ähnlich, oder? Ja. Es gibt nicht ein Rezept, das für jeden.
Nein, ich glaube, das muss man wirklich für sich selber herausfinden. Ja. Und dass man hat so Anhaltspunkte, wo man sich dann auch richten kann, in etwa. Mhm. Die Veranstalter geben ja teilweise schon was vor, wie du auch gesagt hast, oder wo man vielleicht schauen kann, welche Richtung es geht, aber schlussendlich muss das jeder für sich herausfinden.
Ja. Ja.
Und auch wahrscheinlich ein Geheimrezept für sich herausfinden. Ich meine, du hast gerade von dieser speziellen Nahrung erzählt, für ältere Menschen, hast du gesagt.
Ja.
Finde ich jetzt spannend, höre ich es auch das erste Mal, aber macht ja durchaus Sinn, auch mit sowas zu experimentieren und zu sagen.
Das ist immer so 100 Gramm, ist, glaube ich, in einem Säckchen. Ich tue es meistens aufteilen in zwei Portionen. Und die 100 Gramm oder die 90 Gramm sind es, glaube ich. Sind 450 Kalorien oder so.
Mhm.
Und das bringe ich innerhalb von 20 Sekunden ist das drinnen und da habe ich kein Problem.
Perfekt. Ja, ich glaube, da kann man, wenn man jetzt deine Liste an Herausforderungen anschaut, kaum mehr erwarten, dass da noch viel Gravierenderes kommt oder viel, wie soll ich sagen, noch etwas Außergewöhnliches. Ich meine, 1200 Kilometer durch die Wüste, das ist ja, allein das ist ja schon fantastisch, wenn man das hört. Und dennoch gab es ein Thema, was du dieses Jahr angegangen bist, was auf deiner Herausforderungsliste wahrscheinlich schon länger stand, kann ich mir vorstellen.
Ja, das ist genauso.
Und wo es dann dieses Jahr endlich geklappt hat. Und die Rede ist natürlich von den Barclay Marathons, wo du, ich krieg schon Gänsehaut.
Ja, egal wo.
Unglaublich. wo du dieses Jahr teilnehmen durftest. Und ich mag mich noch erinnern, ich bin zu Hause gesessen und habe dich angeschrieben, ob du Lust hättest. Ich habe mitbekommen, du läufst da mit und dann musst du natürlich sofort fragen, ob du zu uns kommen würdest. Und dann schreibst du mir zurück, schöne Grüße aus dem Frozen Head State Park in Tennessee. Und ich bin dann echt zu Hause gesessen und so vor mich hinsiniert. Und ich dachte, er ist jetzt gerade da. Der ist jetzt gerade in dem Moment genau dort. Mhm. Unglaublich. Und ich habe dann die Fotos gesehen, die du gepostet hast. Und ich war hin und weg. Also eben vielleicht nochmal so kurz die Eckdaten von den Barclay Marathons. Wird wahrscheinlich nicht viel geben, die diese Marathons noch nicht kennen oder den Marathon. Aber es ist ein Ultramarathon und der gilt, glaube ich, schlechthin als einer der extremsten. Darf man das so bezeichnen? Also würde das jemand, der 1200 Kilometer durch die Wüste läuft, auch als extrem bezeichnen, den Barclay?
Ich habe auf jeden Fall einen sehr extremen Lauf. Mhm. Aber es kommt immer ein bisschen vom Blickwinkel drauf an, oder? Es gibt einen Wüstenlauf, eben 1200 Kilometer, ist nicht zu vergleichen mit einem irgendwie Traillauf über 360 Kilometer, 30.000 Höhenmeter oder so. Ja. Es kommt wirklich vom Blickwinkel drauf an. Und ich denke, vom Gesamtpaket ist es schon der extremste Lauf.
Okay, ja.
Ja.
Also eben die Eckdaten sind insgesamt 100 Meilen, 161 Kilometer, die man zurücklegt. Und die muss man zurücklegen in 60 Stunden, das ist das Zeitlimit, ganz hart. Mhm. Es gibt dann noch den Fun Run mit 60 Meilen, 97 Kilometer. Und der muss dann in 40 Stunden gelaufen werden. Der Wettbewerb findet eben entweder Ende März oder Anfang April statt. So genau weiß man es nicht. Und das ist auch interessant, die Geschichte dahinter. Ich bin so ein bisschen beschäftigt damit. Der Grund, warum man das nicht weiß, ist einfach, weil man den Park schützen möchte. Also es hat tatsächlich Naturschutzgründe, dass man einfach nicht zu viele Zuschauer dort will, die dann dort dem Rennen beiwohnen sozusagen, oder? Hm. Schöpfer und Organisator des Rennens ist der Gary Cantrell. Und was ich noch nicht wusste im Vorfeld war, der hat ja nicht nur den Barclay Marathon kreiert, sondern von dem stammt ja auch das Backyard Ultra Format tatsächlich. Und warum der Barclay Marathon heißt, ist auch noch interessant. Den hat er nämlich nach seinem Nachbarn benannt.
Genau.
Ja. Finde ich. Ich dachte immer, das ist irgendeine Zigaretten. Stadt oder ja, oder vielleicht ja. Zigaretten, keine ja. Ahnung. Aber ja. Sein Nachbar, unglaublich, sein Laufpartner. So viel haben wir noch nicht gefinisht. Ich glaube, mittlerweile sind es 21 Leute in den letzten 30 Jahren, die den gefinisht haben. Gerade dieses Jahr zum ersten Mal tatsächlich eine Frau, die Jasmine Paris. Du durftest ja den Einlauf sogar live erleben, hast du mir noch erzählt. Kommen wir vielleicht später noch mit dazu. Aber jetzt interessiert mich natürlich, mich interessieren eine ganze Menge Fragen. Viel davon bin ich gespannt, was du erzählen darfst, weil es ist ja auch so, es gehört ja zu diesem Mythos mit dazu, Barclay Marathons, man darf ja nicht alles erzählen, insbesondere wie man sich jetzt zum Beispiel bewirbt da drauf, wie man überhaupt dazukommt. Ich meine, es ist ein Starterfeld von 40, 50 Teilnehmern, die da
40, ja.
40 Teilnehmer, die jedes 40. Jahr starten. Und Lazarus hat das mal, also Gary Cantrell, der Spitzname von Gary Cantrell ist Lazarus Lake. Kurz Les, deswegen, ich glaube, so hat sich so eingespielt. Ich glaube, sagt man zu ihm Les?
Ja, Les. Ja. Das ist
tatsächlich so, oder? Er hat tatsächlich mal vorgerechnet, wie viel dann Platz bleibt überhaupt für neue Teilnehmer pro Jahr. Das sind nämlich gar nicht so viel, weil es kommen dann noch Veteranen mit dazu, die mit dazukommen. Und dann möchte er möglichst aus Ländern, wenn ich das richtig interpretiert habe, die noch nicht teilgenommen haben, Teilnehmer haben und solche Geschichten. Also irgendwie ja. So ein...
Wir kennen es nicht wirklich, was seine Auswahlkriterien sind, ja. Aber es geht in die Richtung. Ein grosser Anteil ist sie Veteranen, die eigentlich ja, fast wie gesetzt sind.
Ja.
Und er, sie eben ja, relativ viele Bewerbungen für die anderen.
Jetzt wäre meine erste Frage eigentlich, wie kommt man auf die Idee, bei den Barclay Marathons mitzulaufen, sich dort zu bewerben? Das spare ich mal bei dir mal, weil eigentlich war es bei dir eine natürliche Entwicklung, dass du dich da irgendwann mal bewerben würdest. Ja. Gehe ich davon aus. Aber die Idee wird ja schon ein Weilchen bei dir keimen. Du bist jetzt nicht dieses Jahr auf die Idee gekommen, die Barclay Marathons zu laufen.
Nein, das ist tatsächlich so. Ich habe mich natürlich immer ein bisschen drum da, habe immer ein bisschen recherchiert, aber eigentlich nie gedacht, ich kann doch nie dorthin. Also, mir weiss ich doch dort eigentlich nicht, oder? Und habe schon immer ein bisschen nach Tennessee geschaut mit dem einen Auge und habe gefunden, es könnte mir eigentlich noch so ein bisschen entgegenkommen, eigentlich, wie das dort abläuft. Ich tue gerne improvisieren, ich tue gerne eben dich im letzten Moment vielleicht Entscheidungen treffen.
Ja. Ja.
Und genau so ist das Konzept ein bisschen aufgebaut dort. Also, man weiss eigentlich fast nichts darüber und muss einfach selber, dort hergehen und die Erfahrung halt irgendwie sammeln. Und, ja, dann habe ich gedacht, wieso nicht? Probiere es mal. Es ist ja so, oder wenn man aktiv irgendwie geht suchen, wie kann man sich anmelden, so, oder Leute geht fragen, die vielleicht das schon gemacht haben, dann kommt relativ wenig, dann kommt eigentlich nichts zurück.
Ja,
das ist ja. Irgendwie kommt der Barclay-Marathon, der kommt einfach auf dich zu. Irgendwann kommt wahrscheinlich die Zeit, wo wirklich eben Zeit für dich ist, dass du dort das kannst teilnehmen. Und, das ist, ja, kein Geheimnis, man tut sich dort bewerben. Und muss eigentlich in dem Bewerbungsschreiben sagen, wieso, dass man für das bestimmt ist. Und wenn du wirklich Glück hast, dann kommst du irgendwo mal eine Nachricht zurück über ein Kondolenzschreiben. Und das ja, genau. Kondolenzschreiben, das bedeutet dann, dass du aufgenommen bist in den Club, respektive, dass du angemeldet bist, auf der Startliste stehst, ja.
Wann hast du dieses Schreiben bekommen? Also du hast es ja bekommen, offensichtlich.
Es gibt tatsächlich eine Warteliste noch. Ich bin auf der Warteliste gewesen.
Okay. Ja. Also das erfährt man zumindest. Du, ja. Du weißt, du bist in diese 50er Warteliste ja. aufgenommen
also
worden.
Also 40 Starter sind es ja. Und dann gibt es eine Warteliste, die ist jetzt dieses Jahr 50 Teilnehmer ja. gewesen. Ja. Und ich bin sehr weit vorne gewesen. Also ich habe damit können rechnen, dass ich gehen kann, habe es aber nicht gewusst. Bin immer ein bisschen im Training gewesen, muss ich sagen. Aber 8 Wochen vorher habe ich dann das Kondolenzschreiben
bekommen. 8 Wochen vorher.
8 Wochen vorher. Und dann hat die ganze Organisation eigentlich angefangen, ja.
Wow.
Ja.
Und das ist ja nicht so ganz ohne, ne? Ich meine, vom Training abgesehen, aber ich nehme an, zu dem Zeitpunkt, wo du dich beworben hast, wirst du wahrscheinlich schon angefangen haben, dich zu trainieren für den Barclay.
Ja, ich hatte trainiert, aber es ist noch so, dass ich noch verletzt war mit dem Knie. Ich habe dann auch nicht so richtig können. Hat zwar immer ein bisschen probiert, was gegangen ist, bin viel im Fitness gewesen, und hat das auf dem Stairmaster trainiert, das ist besser gegangen als da draussen. Ich bin immer ein bisschen dran gewesen, stimmt, und dann, wo das ist gekommen, dann hat man sich natürlich sofort müssen Gedanken machen, geht man allein her, ja. nimmt man jemanden mit, erlaubt ist eine Crew-Person, du darfst nicht mehr nehmen, also es dürfen Maximum Läuferinnen, und Crew darf Maximum 80 Leute umfassen eigentlich.
Also dort in dem Frozen Headstate?
Ja, das ist ein Campground und das hat einfach nicht für mehr Platz. Ja. Und darum darf Maximum einer als Crew, darf die begleiten. Ja, und dann habe ich mir gesagt, nein, ich gehe allein, ich will doch niemandem zumuten, dass mir jemand kraut, wenn ich da vielleicht, weiss nicht, kaum gestartet, schon wieder muss retour kommen.
Ja, ja.
Oder im besten Fall, wenn es weitergeht, nach einer Runde, oder da ist der dort, darf ja nur eigentlich dort beim Tor eigentlich sein, respektive auf dem Campground darf der sich bewegen. Es gibt noch einen zweiten Punkt, den man darf.
Das ist ein Wasserturm.
Genau, ja, im Wasserturm oben. Dort darf man auch sein. Aber im Prinzip ist die Crew nur da, für den nachher nach 12 Stunden wieder etwas zu geben. Und er bist wieder 12 Stunden weg. Allein, oder du hast ja pro Runde, es sind 5 Runden, die man dort macht, eben an 20 Meilen. Und für pro Runde ist eigentlich 12 Stunden Zeit. Das heisst, ja, meistens tust du es recht ausschöpfen. Da ist die Crew eigentlich sehr begrenzt da für einen Boxenstopp. Und dann ist ja, und dann habe ich das so gesagt, ich kann das nicht mehr zumuten, irgendwo in einen Chat hineingeschrieben. Und dann hat ein guter Kollege von mir plötzlich gesagt, du, ich will das erleben. Und ich will dich begleiten. Und ich hab das fast nicht annehmen. Und dann haben wir das aber zusammen gemacht, ja.
Wow.
Dann ist dann mitgekommen. Das ist so fantastisch gewesen, wenn du das Erlebnis so kannst teilen, vor allem.
Ja, ja.
Und nicht nur für dich musst aufnehmen,
ja. Wie oft war das dein erster Versuch, da reinzukommen, ja, in den Barclay?
Ja.
Also gerade auf Anhieb, glaube ich, ja, dann schlussendlich.
Ja. Ich weiß nicht, was ausschlaggebend ist gewesen, aber.
Ja, und du hast es ja jemandem erzählen müssen im Vorfeld, also mindestens deiner Familie, oder?
Ja.
Mindestens deinem Bekannten, der mitgegangen ist, oder?
Genau.
Wie viele haben dann Bescheid gewusst, du wirst dorthin gehen?
Es haben nicht viel eigentlich gewusst gehabt.
Das, glaube ich, darf man auch nicht, oder?
Nein. Also, wenn irgendetwas gegen aussen dringt, über Facebook, Insta oder so etwas, dann wird man einfach gerade von Startliste gestrichen.
Tatsächlich,
also,
das ist so.
Kompromiss. Und darum bin ich kein Risiko eingegangen. Mein Arbeitgeber hat es gewusst, klar. Oder hat dann gewusst, in welche Richtung, dass mein Flug wird gehen.
Yeah,
yeah. Ja, Familie, also 2, 3 Bekannte haben es gewusst. Aber sonst eigentlich niemand, ja.
Wow, okay. Ja, und dann war klar, du gehst da mit deinem Bekannten rüber. Dann ging es ja los, wahrscheinlich die Planung. Also was brauchst du dort? Wie
gut, ich meine, du bist ja schon einigermaßen einiges gewohnt, auch mit Zelt unterwegs zu sein. Deswegen wird jetzt wahrscheinlich so der Schritt dorthin gar nicht so groß gewesen sein, oder?
Ja, aber es ist halt gleich total anders, das Ganze.
Okay.
Also unser erstes Problem war so ein bisschen gewesen, wir brauchen ja eben irgendwie Campingmaterial, oder, dort drinnen. Also wir haben nicht ein Zelt gehabt, sondern wir haben unseren Lieferwagen eigentlich haben wir gemietet für die Zeit.
Okay.
Und zwar eine Höhe, wo wir drin können stehen, unser ganzes Material haben wir dort können deponieren und haben ja auch Matratzen gehabt, und dort drin können schlafen. Das war sehr, sehr gut gewesen, weil wir weiss nie, wie das Wetter dort ist. Es ist meistens sehr, sehr schlechtes Wetter.
Ja, das kennt
und,
man.
Wenn man einfach so ein kleines Zeltchen hat und so, und dann auch nicht dicht ist, dann wird es manchmal ein bisschen schwieriger. Also wir haben auch mal von hier aus eigentlich, angemietet und dann haben wir Material gehabt, wie Gaskocher für warme Mahlzeiten, so wir nicht mit dem Flugzeug können transportieren. Die haben wir dort dann, über einen Online-Shop haben wir die dann ins Hotel liefern, also das ganze Material.
Ah, okay,
einen grossen Teil. Und den Rest haben wir dann gekauft, wo wir rüber sind. Ja. Und
okay.
Sie dann mit dem Lieferwagen füllen und sind dann mit dem Lieferwagen zum Frozen State Park gefahren. Ja.
Okay. Wie weit außerhalb liegt das? Wie muss man sich das vorstellen?
Wir sind in Knoxville gelandet. Das ist von dort aus vielleicht Stunde Autofahren.
Okay.
Autofahren gewesen.
Dann kommt man dort an und dann warten schon die anderen dort.
Sehr, sehr komisch. Also man kommt dort an, man merkt eigentlich gar nicht viel, was dort abgeht. Es kommt dann von einem normalen Camping. Man weiss noch nicht, man muss sich nie einchecken. Also, man weiss eigentlich nichts, oder? Man geht so ein bisschen Schritt für Schritt immer vor. Also man kommt dort mal an zu Amerika, dann geht man dort her und dann muss man sich einfach herentasten. Da ist nicht irgendeine Schild-Startnummer-Ausgabe oder so. Und wir wissen nicht, wenn das es anfängt, die Startnummer-Ausgabe. Plötzlich kommt einer da irgendwie zu laufen mit einem Nummerli und dann haben wir gedacht, jetzt gehen wir dort mal her. Und tatsächlich bin ich als Zweiter gekommen, der die Startnummer beziehen konnte. Ja.
Ja, dann sitzt Lester so in einem Zelt, wie man es kennt, aus den Filmen und...
Genau. Ja.
Schreib dich ein, oder?
Und es ist ja so, es gibt so drei Kategorien von Teilnehmern. Das sind die schon dort waren.
Mhm. Die Veterans.
Veterans, genau. Dann gibt es eben die noch nie dort sind, die Virgins, die Jungfrauen. Und dann gibt es die schon gefinisht haben.
Ah,
und
okay.
Je nachdem, in welcher Kategorie wir sind, als Virgin musste ein Nummernschild vom Auto bringen.
Das wollte ich gerade fragen, ja, genau.
Genau. Also, und das ist in der Schweiz ein bisschen schwierig da, weil die Nummer ja eigentlich immer an eine Person gebunden ist.
Ach, stimmt, ja.
Und man das nicht einfach so bringen darf. Und dann hatte ich die Idee gehabt, so ein rotes Nummernschild von einem Veloträger. Es gibt so speziell.
Ja.
Und die darf man dann verwenden. So etwas habe ich dann gebracht, ja. Das sind die Menschen, die müssen das mehr. Dann müssen, die Veteranen, die müssen, jetzt muss ich gut überlegen. Ah, ein Kleidungsstück bringen, das er vorschreibt.
Ah.
Ein Jahr sein Socken, ein Jahr sein T-Shirt. Er wollte einfach nie müssen Kleider kaufen. Sein ganzes Leben. Das ist das. Und die gefinisht haben, die müssen immer ein Päckchen Zigaretten bringen. Das ist echt das. Oder? Und das Ganze, der ganze Spass kostet ja den Startgeld, ist $1.60.
$1.60.
$1.60, ja. Ja, und dann kommt man das über. Ich habe dann noch ein Schweizer Sackmesser gegeben, als Erinnerung. ja, und dann geht man zurück. Dann ist die Mastermap wird ausgelegt. Ist ja so, dass der Kurs nicht markiert ist, klar. Und man tut dann den Kurs auf die eigene Karte eigentlich übertragen.
Mhm.
Ja. Und es ist einfach nur eine Karte dort ausgelegt. Dann fängt das eben an, das ganze Spiel, muss man das organisieren, also um 2 oder um 3 am Nachmittag war vielleicht Startnummerausgabe, die Karte war ausgelegt und wir haben dann mit allem drum und dran bis etwa um 9 Uhr am Abend haben wir dann dem rumgetüftelt, es gibt ein Roadbook dazu. Man muss ja auf diesen Runden muss man Bücher suchen. Das Jahr waren es 15 Bücher, die man gesucht hat, und es gibt einen Beschrieb zu diesen Büchern, wie man die finden kann. Und das ist natürlich auf Englisch geschrieben. Ja, ich verstehe eigentlich im Sinne, ist das nicht so ein Problem. Nur so wie er das umschreibt, ist es sehr, sehr schwierig zu verstehen. Mhm. Also es hat viele Sachen drin, die man rausstreichen muss. Es hat viele Sachen drin, die extra als Irritierung drin sind.
Aha, es ist nicht straightforward jetzt.
Nein.
Am linken Baum, nee, drei Schritte vorwärts, dort nee, liegt das Buch. Nein, sondern...
Nein, es hat noch ein paar Sachen drin, okay, wo du denkst, das hat jetzt dann wirklich nichts zu suchen. Oder okay, wo auf die Geschichte vom ganzen Barclay auch zurückzuführen sind. Ja. Und das haben wir dann auch mit tatsächlich auch einen Drucker sogar gehabt. Wir haben dann auch, das kommt man auf Papier rüber, wir haben das dann ein PDF daraus gemacht, haben das übersetzen eigentlich direkt, haben dann auch das umgeschrieben, haben eine Kurzversion gemacht. Ja, das Ganze braucht einfach Zeit, oder?
Ja.
Und, ja, 9 Uhr am Abend sind wir fertig gewesen. Wir haben gewusst, um 12 Uhr, ab 12 Uhr nach kann der Start sein. Der Start ist ja offen, ist frei.
Ja.
Ich kann zwischen 12 Uhr und Nacht und am nächsten Mittag stattfinden. Also
du bist am Vortag vorm Rennen angekommen.
Genau, ja.
Und dann ja, läuft
das die Vortag, das heisst, um Mitternacht hätte es losgehen können, an diesem
okay,
Tag.
Ja, ja,
ja. Ja, und dann versucht man um 9 Uhr halt noch schnell etwas zu essen, um möglichst schnell zu schlafen, oder?
Ja.
Und er hat Muscheln getönt, es gibt dann auch das Muschelhorn.
Mhm.
Dann weiss man ab dann, es gibt noch eine Stunde bis zum Start.
Wann war das bei dir?
4.17 Uhr.
Am Morgen?
Ist am Morgen gewesen und der Start 5.17 Uhr. Ja. Für mich gut. Ich kann meistens nicht länger schlafen in solchen Situationen. Ich hätte jetzt nicht noch mal bis am Mittag ausharren irgendwie. Für mich war es gut, es losgegangen.
Hast du überhaupt schlafen können?
Oder ja, 2-3 Stunden habe ich schlafen und das hat völlig gerankt. In dem Moment
ja, ist gut, das Adrenalin, das ist
so viel Adrenalin und die Anspannung. Ja. Hey, das ist super. Und der Start war dann eben 5.17 Uhr und da hat er seine Zigarette angezündet. Das ist ja das Marktzeichen. Das geht,
dass dann der Start losgeht.
Genau.
Ja, und dann seid ihr 40 Leute da an der Startlinie, an diesem Gate. Und dann geht's los in die Barclay Marathons, also ja, es ist irgendwie, was ist in dem Moment, was ist da durch den Kopf? Ich meine, das ist ein Rennen, wo sich so viele wünschen, teilzunehmen und du stehst dann auf einmal mit wirklich gerade mal 40 Leuten dort. Eigentlich unspektakulär, es wird wahrscheinlich auch nicht so die Massen an Zuschauer haben, es wird, die Begleitung wird da sein, die irgendwie jubeln.
Mhm.
Und was ist dir da durch den Kopf? Ich meine, du hast gewusst, was jetzt dann folgen oder geahnt, was folgen wird.
Ja. Was mir erwartet, da habe ich gar nicht so weit vorgeschaut, eigentlich. Aber für mich war einfach wichtig, im Vorfeld schon so ein bisschen geschaut, wer ist schon mal der gewesen von denen, die starten. Und ein bisschen versucht, wer könnte meinem Niveau entsprechen. Und für mich war das oberste Ziel, mal so einen können zu verfolgen, eigentlich dran zu bleiben. Aber da kommt natürlich sofort eigentlich der Gedanke, was mache ich, wenn ich schnell aufs WC muss, oder irgendetwas.
Mhm.
Das gibt kein Pardon, dann sind alle weg, dann bist du einfach allein, oder?
Ja,
es kann wirklich sein, dass du einfach musst, oder?
Ja, sicher,
und so solche Gedanken gehen ihm durch den Kopf. Kann ich da folgen? Und ich habe relativ lang denen können folgen, Spitzengruppen. Man muss sich vorstellen, am Anfang sind halt alle noch so ein bisschen zusammen. Man tut auch versuchen, einander zu helfen und die Bücher zusammenzusuchen. Gerade am Anfang. Es geht ja relativ schnell anders, aber am Anfang ist es noch so. Und ich glaube, beim 7. Buch oder so habe ich das Buch am Schluss bekommen, musste es verpacken, habe noch schnell etwas zu trinken gebraucht. Dort ist es so, man hat ja Wasser nur an 2 Stellen auf diesen 12 Stunden, wenn man es jetzt auf das umrechnet.
Okay.
Und dann nimmst du einfach aus einem Bach raus Wasser, ganz normal. Und da habe ich noch Wasser gebraucht und in dem Moment sind eigentlich alle... ist der Weg gewesen, wo ich eigentlich gerne mit dem unterwegs war. Dann bin ich eigentlich allein gewesen, oder? Und dann wird's natürlich schon schwierig, oder? Weil eben dann im Roadbook hinten heisst, geh bis zu dem Fluss, und an dem Fluss tust du eben so und so lang folgen.
Mhm.
Und dann tatsächlich den Fluss nicht siehst, weil es eigentlich ein Bach ist, der einen Meter breit ist. Dann wird's schwierig. Und,
also es stand in der Beschreibung River, nehme ich an.
Ja,
Fluss.
Ja. New River.
Okay.
Wo schön in der Karte so eingetragen, aber das ist vielleicht ein Bach gewesen von 1,5 Meter Breite. Ja, mehr glaube ich nicht.
Ja.
Und als Neue muss man einfach zuerst mal die Erfahrung sammeln. Dort.
Was bedeutet
man muss
das?
Wissen, was bedeutet das alles? Ja. Wie läuft das Ganze ab? ich bin ein bisschen naiv gewesen und ich gesagt, und für mich gesagt, ich kann den finishen. Ich bin sehr naiv gewesen. Mhm. Weil es gehört so viel mehr dazu
als ja, das Körperliche.
Ja. Ja. Es ist nicht das Körperliche, es ist wirklich die Anspannung, es ist das Orientieren da draussen. Wir hätten, auf die Karte habe ich natürlich mit dem Kompass, mit darf ja kein Hilfsmittel haben, also eine normale Uhr überkommt man.
Das ist ja eine brennende Frage von mir tatsächlich, weil du hast ja gesagt, in den 2000ern hast du dir eine GPS-Uhr gekauft, weil du ja diese Daten liebst. Also du hast ja erzählt, du bist auf den Wüstenläufen mit 3 GPS-Geräten unterwegs zur Sicherheit, macht absolut Sinn, und da auf einmal dann komplett ohne. Also, ja. Hast du das geübt vorher, diese Kartennavigation? Oder?
Ja, das habe ich müssen üben.
Schon, ne?
Tatsächlich müssen üben. Ich habe es so gemacht, dass ich zum Teil im Vorfeld da mir in der Umgebung, so einen Wald, den ich nicht gut kenne, wo ein bisschen kopiert ist, da habe ich mir einfach von da aus auf einer Karte 6 Punkte markiert und bin dann beim schlimmsten Wetter, in der Nacht, mit Stirnlampen und so, bin ich die Punkte mit Karten angelaufen, Karte und Kompass. Mhm. Und da habe ich zuerst mal gemerkt, wie schwierig das eigentlich ist. Weil man läuft eigentlich nach Azimut, oder? Man tut versuchen, die richtige Hand von Abweichung gegen Norden zu notieren. Und das habe ich auf meiner Karte dort, das Tennessee die auch so eigentlich gehabt. Schön die Azimuten eigentlich aufgeschrieben gehabt. Und, ja. Aber wenn man die Richtung kennt, wann kommt der Punkt, wie weisst, wann kommt der Punkt, wo du die Richtung ändern musst? Wenn du rausmissest auf der Karte, sind es nach 800 Metern. Ja, wer sagt dir, wo sind 800 Meter? Wo gehst du in eine andere Richtung?
Ja.
Das ist so wahnsinnig schwierig. Das kannst du nicht mit Schritten abzählen. Vor allem nicht, weil, oder dort sind die Steigungen, sind zum Teil, ja, 40%, 45%, 50% gewesen. Und das sind wirklich beachtliche. Also da geht man nur noch mit Stöck, so 40 cm kommt man vielleicht vorwärts mit den Stöck. Sonst kommt man nicht mehr irgendwie auf.
Ja, das sieht man so gar nicht, gell?
Nein, das sieht man absolut nicht.
Ja.
Und das ist sehr schwierig. Und dann kommt es dazu, eben die Dunkelheit, wenn es irgendwie heisst, beim höchsten Punkt ist das Buch von dem Berg oder was auch immer.
Das ist der Punkt.
Ja, wo ist der höchste Punkt? Du bist in einem Wald drin, es ist einfach dunkel und du siehst nur im Prinzip den Kegel von deiner Stirnlampe. Das ist fast hoffnungslos. Du musst es so wirklich auch das ein bisschen kennen, wie das gemeint ist, oder? Und das ist nicht einfach. In der ersten Runde war es eigentlich da gewesen, das war nicht so ein Problem gewesen, also ein bisschen folgen und das ist gut gegangen eigentlich mit Navigieren, so weit, das, was ich selber haben müssen. Aber dann, auf dem letzten Drittel vor der ersten Runde, habe ich mir eben den Fuß verknackst und dann habe ich dann noch die letzten 3-4 Bücher wieder habe ich selber müssen suchen und da quasi humpelnd in diesem steilen Gelände. Das war schwierig gewesen. Mhm. Dann bin ich ins Camp gekommen und dann habe ich gedacht, ja, was machst du jetzt? Für mich war nie die Diskussion, einfach aufzuhören. Aber das Problem war, dass im Camp auch niemand mehr war, der irgendwie mit mir gehen konnte. Zu zweit wäre es immer gut, wenn wir noch unterwegs waren. Und dann ist es dunkel geworden. Und dann bin ich humpelnd quasi auf die zweite Runde und eben so navigiert. Ja, und man muss da sagen, die Runde ist ja nicht immer, es ist schon die gleiche Runde, aber eins ist im Uhrzeigersinn und eins ist im Gegenuhrzeigersinn. Und das klingt eigentlich relativ einfach.
Ja.
Aber der Beschrieb, den man hat vom Roadbook, der ist halt die eine Richtung. Weil es heisst, im Uhrzeigersinn, beim Stein, da musst du rechts gehen. Wenn der Baum kommt, gehst du an dem vorbei. Dann ist es von der anderen Seite, gehst du zuerst den Baum vorbei und dann musst du links gehen und so weiter und so fort. Und so habe ich mir natürlich mein Roadbook umgeschrieben gehabt. Ist klar, und die Azimut in die andere Richtung natürlich auch anders. Und und dort bin ich zuerst mal eben dann konfrontiert, an welchem Punkt muss ich jetzt wirklich die Richtung ändern und hat dann dort geht es nicht zum bekannten Gefängnis runter, wo man dann rum durchgeht, wo ich dann wirklich das Gefängnis irgendwie verfehlt habe und am falschen Ort runtergekommen bin. Plötzlich bin ich an Zäunen gewesen, an Gefängniszäunen vom Neubau, vom neuen Gefängnis, wo ich fast nicht entlang bin. Ja, es ist einfach relativ schwierig gewesen, dann zu diesem Buch zu kommen.
Ja, das können wir vorstellen.
Aber für das nächste Mal weiss ich jetzt so, wie das geht.
Also eben, das ist, es, da gehört wahnsinnig viel dazu. Es ist eben nicht nur die physische Anstrengung, psychisch natürlich auch, logisch, man ist in Barclay-Marathons und so weiter, sondern es ist auch technisch eine wahnsinnige Herausforderung. Oder? Mhm. Also das Gelände, die Navigation dort, technische Hilfsmittel gibt es keine, bis auf eine Uhr, die wird auf Null gestellt. Du weißt also gerade mal, wie lange du unterwegs bist. Ne? Mhm. Das ist so ein Ding, das du weißt einfach. Und ja, und dann war für dich einfach der Punkt, wo du gesagt hast, und jetzt ist genug, oder? Oder jetzt macht es ja keinen Sinn mehr? Oder
wie war dieser? Ich bin vielleicht noch bis in die Mitte, nicht ganz bis zur Mitte, vor der zweiten Runde gekommen, allein im Dunkeln. Und ja, ich einfach wirklich komplett durch Schmerzen gehabt und ich musste sagen, wenn ich dann mal mehr, irgendwie mal, ich nehme selten, ich habe zweimal in meiner Karriere irgendwie Painkiller genommen. Mhm. Aber wenn ich dann mal mehr das nütze, dann musst du auch mal dran denken. Und die Zeit einfach, ja, merkst, es reicht mir eh nicht. Keine Chance, die Zeit ist schon vorbei. Dann gibt's dann, offizielle Trails, wo man eigentlich auf der Karte sieht und man denen kann folgen, wo man dann direkt ins Camp zurückkommt. Yeah. Also, etwas Gutes und Wichtiges ist, weil man ja gar nicht, sie wissen ja nicht, wo du bist eigentlich und du hast eben kein Kommunikationsmittel. Etwas Wichtiges und Gutes ist, dass man weiss, von jedem Punkt aus in 2 bis 3 Stunden über offizielle Trails wieder zurück zum Start kommt, oder zum Gate kommt. Yeah. Und das tut dem schon ein bisschen den Druck auch noch ein bisschen nehmen, oder?
Ja. Yeah. Dass man weiß, man
wenn man sie findet, die Trails. Das ist doch nicht so beschrieben. Oder ja, markiert wie bei uns. Die sind Wanderwege.
Nicht alle 20 Meter irgendein Schild und aufsteht und geht's weiter. Ja. Ah, das können wir vorstellen, ja. Ja, und du warst dann auf dem Wasserturm oben, nehme ich an. Mhm. Wie war das da oben für dich? Da hat da jemand gewartet auf dich dann?
Bekannter. Der Kollege, der Konstantin, war auch dort und hat mich dort empfangen. Sie dürfen dann auch nichts sagen, oder? Wie man irgendwie drin ist im Rennen oder irgendwie so. Das ist wirklich, dürfen nur sagen, hopp, hopp oder so. Das ist natürlich schon, das ist cool gewesen. Hätten wir dort können anführen und dann habe ich schon gemerkt. Dann gibt es eben auch, geht es dann auch runter. Ja. Zum Gefängnis, so, von dieser Seite.
Aha, von dort aus kommen wir dann zum Gefängnis runter.
Ja, genau. Das, was man immer sieht auf diesen Bild, das ist die Stromleitung. Wenn man dann runterfolgt, gibt's dann dort dann noch eine steilere Böschung noch und dann kommt man dann zum Gefängnis, wo dann man durchgeht.
Und dem Gefängnis durch,
genau. Genau, durch einen Kanal durch. Ja. Ja, und dort ist eben, in dieser Zone sind ja dort, wo die Sträucher sind, wo der halt, wo sie ein bisschen Beine verkratzen könnten. Obwohl sie eigentlich die Dornen vor Vegetation noch nicht so wahnsinnig gross waren jetzt im Frühling, die sind schon Zeichen hinterlassen.
Also ja, eben, deine Fotos sprechen ja Bände. Also du hast ein Foto postet von deinen Füßen und ich habe mir gedacht, wow, von einer Runde solche, oder eineinhalb Runden solche Füße, wie mag das dann ausschauen bei jemandem, der da 5 Runden unterwegs ist und tendenziell auch müder wird, oder? Und weniger aufpasst dann wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen.
Ja, das merkt man gar nicht, wenn man unterwegs ist, glaube ich. Also ja, ich habe es nicht gemerkt. Ja. Aber das ist lange nicht das Schlimmste von dem Ganzen.
Wie lange warst du insgesamt unterwegs dann?
Ja, jetzt sind wir genau 24 Stunden.
Bist du unterwegs für dich?
Ja, die erste Runde eben, die habe ich so 11 Stunden, glaube ich, gehabt. 11. Ja, ein bisschen weniger vielleicht. Es zählt immer die Zeit, wo man dann rausgeht. Aber dann für die paar Bücher habe ich einfach 12 Stunden einfach gehabt, weil ich da oben komplett bin.
Ja.
Aber auch wegen dem Navigieren natürlich allein.
Ja.
Aber ich habe so viel gelernt in dieser Zeit und es wäre so schön, wenn ich mich noch schon wieder einladen. Ich träume halt jetzt einfach von dem. Es ist einfach ein riesen Privileg, wenn ich dort dabei sein darf. Glücksfall gewesen, Es war wahnsinnig viel Glück gehabt.
Wobei, die Chancen stehen ja gar nicht mehr schlecht. Ich habe gehört, die schon mal dabei waren, haben tendenziell größere Chancen, nochmal dran zu kommen.
Ja, das ist es.
Versuchst du das nochmal?
Ich versuche es auf jeden Fall noch einmal. Aber man muss sich halt immer bestätigen. Es ist nicht so, dass man sich jetzt irgendwie auf der Lorbeer ausruhen darf, sondern man muss Läufe können vorweisen, die einfach auch einzigartig sind.
Okay,
Und da muss man weiter dran arbeiten.
Ja, mein Gott. Bin immer dran. Hat ja auch seinen Grund. Also, ich denke, das wäre ziemlich naiv, da, wenn man da das als
frisch oder neu Ultraläufer, dann sagte ich, mache jetzt die Barclay-Marathons. Das ist einfach nicht zu schaffen, genau aus den verschiedenen Faktoren heraus, oder ja, die man da beachten muss. Ja, und wie, irgendwann kam ja dann der Zeitpunkt, wo du dann begriffen hast, jetzt wird nichts mehr. Wie ging es dir da psychisch? Du hast gerade vorhin gesagt, du erlaubst dir zu scheitern. War das da auch so mehr oder weniger easy, wo du gesagt hast, ja, ich habe mir erlaubt zu scheitern, ich bin gescheitert? Oder war das eher so die Situation, wo du sagst, das sind die Barclay-Marathons? Also,
oder also, ich hatte das immer so, auf Bandage gesagt, hat es mich angeschissen, dass ich dort aufhören musste.
Okay. Wirklich.
Ja. Es hat schon ein bisschen an mir genackt. Ja. Auch dann in dieser Nacht, wo ich bin dann angekommen, als es geht, habe ich ein paar Seiten gezeigt, die ich habe und so. Und, ja. Und Hanker muss man sagen, es war vielleicht 22 oder 22 gewesen, wo die zweite Runde überhaupt angefangen hat. Oder, ja. Bin ich fast im Mittelfeld gewesen. Und das hat mich dann wieder so ein bisschen runtergeholt in die Realität, denke ich mir. Und Konstantin hat mich natürlich auch immer aufgebaut, aber ich bin dann 2-3 Stunden geschlafen, nachdem ist es mir schon ein bisschen besser gegangen, aber dann am nächsten Tag die Karte müssen vornehmen und müssen schauen, wo habe ich den Fehler, den Navigationsfehler gemacht. Oder man will ja gerade lernen und profitieren, einfach immer von. Und dann fragt man sich noch, bis zum Schluss bin ich da gewesen, bis die letzte ins Ziel gekommen. Und dann tut man sich weiter austauschen und versucht noch das eine oder andere rauszukutzeln, oder wo vielleicht noch wichtig ist, zu wissen, oder?
Also, ich meine, du bist ja da in absolut prominenter Gesellschaft, eben, die Courtney Doveweather, ich weiß gar nicht, wo ist sie raus? Ich glaube auch, zweite Runde.
Die ist nicht gewesen, das Jahr.
Nein, dieses Jahr nicht, aber sie hat ja auch nicht gefinisht. Ich meine, sie ist ja auch jetzt eine Kapazität auf dem Bereich Ultrarunning, oder? Ja.
Oder Harvey Lewis, der Weltmeister ist im Backyard.
Ja.
Oder, das ist tatsächlich
so. Man spielt es ja immer runter, weil man es natürlich misst an denen, die es geschafft haben am Schluss, ganz klar. Ich meine, das ist ja auch eine Riesenleistung, aber ich glaube, allein schon eine Runde dort zu bestehen, ist wirklich schon eine Leistung unter den Voraussetzungen.
Ja, ich denke, man darf es nicht unterschätzen.
Absolut, ja. Eben.
Aber als Gesamtpaket, wenn man jetzt rein die Distanz anschaut, die Höhenmeter anschaut, kann man sagen, das macht jeder, aber es ist der Umstand, wie das dort alles aufgebaut ist.
Navigation,
die Anspannung, die man ständig hat und so. Ja,
ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, und diese Bücher, die sind dann wahrscheinlich auch versteckt, oder?
Ja.
Die liegen jetzt nicht frei rum, sondern
leider nicht.
Man muss irgendwo reingreifen und dann das Buch rausziehen.
Ja, und beim einen Buch, da sind wir nur am Anfang eine Gruppe gewesen. Da waren vielleicht 10 Leute noch gewesen. Und da haben wir also etwa 10 Minuten. Gewiss ist der oberste Punkt, da wir alle zusammen sind ausgeschwärmt und wir haben etwa 10 Minuten, eine Viertelstunde gesucht für das Buch.
Okay.
Ja. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man da allein ist, wie lange dass man da sucht.
Ja.
Oder?
Ja.
Und ich habe halt einfach das Glück gehabt, am Anfang noch mit dieser Gruppe mitzugehen. Ja. Also vom Tempo her ist jetzt, ich bin gut vorbereitet gewesen, physisch, muss ich sagen, dass ich das auch mithalten
konnte. Wow. Gänsehaut, wirklich, absolut.
Ich komme bei mir auch wieder rauf, wenn ich darüber erzähle.
Unglaublich. Was sind so deine größten Learnings gewesen jetzt von dem Barclay? Oder hast du überhaupt noch was gelernt bei deinem Erfahrungsschatz?
Ja, viel. Man lernt ja immer viel gelernt. Sicher mal eben das Navigieren, da kann man schon immer noch so ein bisschen, das noch ein bisschen besser machen. Es ist eine Karte, die man dort eigentlich selber kaufen beim Parkeingang, wo man dann eben die Route dort überträgt. Die kann man noch so ein bisschen detaillierter finden, man die anderen Orte. Das ist sicher wichtig, weil die ist so verschwommen gewesen zum Teil und nicht mehr up-to-date, dass ich einfach müssen sagen, was hast denn du eigentlich für eine Karte?
Das musst du ja wissen.
Ja, also ich meine, wer will mir fragen, gross, oder? Und ich habe ja Kontakt zu einem anderen Schweizer gehabt. Es hat noch einen anderen Schweizer gehabt. Der Chris von Neuchâtel. Aber der hat das auch noch nicht gewusst gehabt mit dieser Karte. Obwohl es schon das Jahr vorher war.
Ah, war schon mal.
Ja. Und hat dann, nein, von wo hast du, wie hast du
das? Ja, ja, unglaublich. Hat er gefinisht? Nein. Nein, also nee, gefinisht hat er sowieso nicht. Blödsinn,
aber. Er hat auch den Knöchel kaputt gemacht und sogar noch früher müssen aufhören. Ja.
Oh,
ja. Er hat gleich Fall gehabt, er war früher zurück wieder.
Ja. Ja.
Leider.
Wow.
Und es war übrigens auch Weltmeister gewesen, im 24 Stunden möglichst viel Höhenmeter zu machen. Eine Zeit lang. darum ist er ja, wahrscheinlich auch schon letztes Jahr einfach gerade so
da reinkommen. Ja. Ja. Und jetzt gerade das zweite Mal noch und dann vorher noch aufgeben müssen.
Er hat noch eine Woche vorher, oder viel sind dann, zwei, drei Wochen vorher dort schon ein bisschen unterwegs und gerade das ein bisschen auskundschaften. Ah, das ist okay. Zum Beispiel auch so etwas, wo wir das nächste Mal, wenn ich sicher anders mich, dann probiere ich auch noch ein bisschen früher dort zu sein. Er ist zum Beispiel auch eine Woche vorher dort gewesen.
Ja.
Ja. Und wir sind angekommen quasi am nächsten Tag. Ja, haben noch zwei Tage gehabt bis zum Start eigentlich. Schon nur vor Zeitumstellung und alles.
Ja, klar.
Ist also ja schwierig.
Ja, ja. Ja. Ja, und dann wahrscheinlich Vegetation und was als bei uns, oder?
Kann ich mir vorstellen. Sehr ähnlich. Nein, ist sehr nicht? Ähnlich. Ja, ja. Ich glaube, die Schwierigkeit ist mehr, dass irgendwie hat ja auch grössere Bäume, die Blätter sind irgendwie grösser und das Laub, das am Boden ist, ist einfach, ja, es ist einfach so ein bisschen dicker. Also es hat,
ja.
Und unten dran hat es eben vielfach so Steine gehabt, wenn du da runterrennst und eben auf das Laub kommst, wo da unten ein Stein ist, dann ja, ist es nur eine Frage von Zeit, bis eigentlich etwas passiert.
So war in das dann bei Tempo. Dir auch.
Ja, ja. 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 Muss man dort sicher mal noch etwas überlegen. Es gäbe ja auch die Möglichkeit, irgendetwas zu tapen oder so im Vorfeld. Ich weiß nicht, ob das möglich wäre. Aber es gibt natürlich wieder andere Probleme. Oder?
Ja, ganz klar. Ja. Ja, und dann warst bis zum Schluss dort. Du hast, ich meine, es gab vier Finisher dieses Jahr, aber Jasmine Paris hat ja allen mehr oder weniger die Show gestohlen, oder?
Ja.
Zu Recht. Die erste Frau, die es geschafft hat und dann noch mit irgendwie 59 Sekunden bis zum Cut-off.
Ja, ja.
Also man kann sich, ich glaube, du kannst es am besten vorstellen, was das bedeutet. Sie haben ja irgendwo einen Bericht gesehen, wo ihr klar wurde, wie wenig Zeit sie eigentlich noch hatte oben am Wasserturm.
Ja, ja, in dem Feiertower, genau, dort ist dort weiss man immer etwa noch, wie lange das man hat, oder?
Ja.
Normalfall hat man 4 Stunden.
Genau, 4 Stunden war so die Rede davon. Ja, ja. Sie hat gesagt, sie wusste jetzt noch 4 Stunden und das hätte zeitmäßig.
Sie hat nur noch etwa 3,5 Stunden gehabt.
Genau, ja.
Ja.
Und hat dann mit aller Kraft noch die 3,5 Stunden aufgeholt.
Ja. Ja. Nein, tatsächlich, die ist da gekommen. Wir sind ja dort am Gate noch gestanden vorher. Ja, 1-2 Stunden fahren sie. Eben die anderen Finisher noch ins Ziel gekommen. Das sind dann alle dort versammelt gewesen. Und das ist so eine Stimmung gewesen. Das hat richtig knistert. Und jeder hat, schafft sie es nicht,
ja,
oder?
Ja.
Oder John Kelly, der ja auch gefinisht hat wieder. Dem seine Kinder sind plötzlich von unten raufzurennen gekommen. Game Crowd. Und dann, she is coming. Und in dem Moment, Gänsehaut, die, habe ich bekommen. Und tatsächlich ist sie da gekommen. Und, kaum hat sie das Gate berührt, ist sie zusammengeklappt.
Also, ist wirklich, sie ist wirklich dann zusammengeklappt.
Gerade schnell für einen Moment weg gewesen.
Ach, wirklich? Ja. Gerade so.
Ja. Also, es ist nicht nur so, wie man es auf diesen Bildern, dass es ganz, ganz eine kurze Momentaufnahme war, sondern sie ist wirklich ganz schnell so ein bisschen weg gewesen. Ein paar Minuten. Ein bisschen Cola gebraucht und dann ist dann er wieder besser gegangen.
Also ich meine, kann ja erahnen ungefähr, was das bedeutet hat.
Ja. Oder
nach der langen Zeit dann noch so eine Leistung abrufen.
Ja.
Also mein höchsten Respekt, absolut.
Und also ist ja, von Anfang an hat der Organisator eben gesagt, wenn es eine schafft im Moment, ist es eben Jasmine.
Ah ja?
Ja. Und der hat viel auf sich gesetzt, ist 2. Ich weiß gar nicht mehr. Eins oder zwei Mal ist sie ja schon da gewesen.
Ja. War sie letztes Jahr nicht? Ich weiß gar nicht.
Nein.
Oh wow. Ja, mega Leistung. Auch von dir natürlich mega Leistung. Die zweite Runde überhaupt nochmal in Angriff zu nehmen, dann unter den Voraussetzungen oder dann nochmal die Stärke aufzuweisen. Glückwunsch dafür, definitiv. Und auch, dass du da teilnehmen hast können und das anschauen konntest und miterleben konntest live, muss bestimmt besonders gewesen sein. Mhm. Absolut. Ja, Barclay-Marathons. Und ich bin gespannt, wann es das nächste Mal dann bei dir soweit sein wird. Ich werde mitfiebern.
Ja.
Definitiv. Ja, damit kommen wir allmählich, glaube ich, zum Ende von unserem Interview. Tatsächlich jetzt fast 2 Stunden.
Ui, ja. Oh, ja. Okay.
Aber mega interessant. Ich glaube, allein zum Barclay könnte man nochmal 1 Stunde verbringen mit vielen, vielen Geschichten, die du wahrscheinlich dort erzählen könntest. Ich fand es mega interessant. Ich fand vorher deine Geschichte ja schon mega interessant, abgesehen von dem ganzen Barclay-Hype, auch diese ganzen Wüstenläufe, die du da gemacht hast und diesen 1200 Kilometer Lauf, für mich unfassbar. Wirklich eine tolle Leistung. Und ja, Barclay, klar, das ist dann natürlich der Gründe,
ja,
das Sahnehäubchen gewesen dann oben.
Ja,
bei dem einen, ja, drauf.
Wo man einfach wirklich muss es noch sehr viel Glück haben muss, dass das klappt. Ja, wow. Das ist ja, das Privileg.
Ja, gibt es noch was du gerne erzählen möchtest, was ich noch nicht gefragt habe, aber du sagst,
nee, ja. Nein, nee, absolut nicht.
Ist gut für dich.
Sehr ein angenehmes Gespräch gefunden. Ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken.
Ja, sehr gerne.
Mit dir dürfen sie, ja.
Ich bin mega happy, dass du tatsächlich die Zeit auch hattest, uns über deine Erlebnisse zu erzählen. Wahnsinnig spannend. Herzlichen Dank, Marco. Und bis bald.
Ja.
Und ihr da draußen, macht es gut und keep on running. Ciao miteinander.